2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und tändelt die Chance, weil er mit dem 5. zum Tor die Frage.
Moin, hier ist der Millanton, die 8. Folge. Wir haben den 12. Februar 2014. Mein Name ist Mike und mit mir hier versammelt sind 5 junge Herren, die sich alle wie Bolle auf den heutigen Abend freuen. Wir haben uns einiges vorgenommen und ich gehe die Reihe einfach mal rum. Ich werde unseren Gast, glaube ich, als letzten rannehmen, damit er gleich ein bisschen mehr erzählen kann. Fange ich mal an zu meiner Rechten. Da sitzt in sein Smartphone vertieft Wilko.
Ja, guten Abend. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, man kann ja auch nicht immer sagen, man freut sich auf die Sendung, schön, dass ich hier bin und so.
Sag einfach Moin.
Ja, Moin.
Mit der Flasche am Hals, zu seiner Rechten.
Oh Mann, Alter, das ist
Hallo Privatsphäre. Wolf.
Totale Privatsphäre.
Wieso, man muss Moin, das so Mike. Bildhaft beschreiben, muss man das doch.
Okay, stimmt.
Und noch ein Smartphone-Gucker. Hallo Sebastian.
Hallo Mike. Ich freue mich eigentlich gerade nur, dass ich über das Smartphone unseren hoffentlich jetzt auch Live-Zuhörenden, Live-Zuhörern sagen konnte, dass es nämlich losgeht.
Hervorragend.
Deswegen starte ich so auf dieses wundervolle Device und freue mich auf eine spannende Sendung.
Welcher Hashtag wie genannt werden muss, könnt ihr gleich noch erzählen. Zu meiner Linken sitzt dann Christoph. Herzlich willkommen.
Guten Abend.
Und last but not least in der Runde haben wir einen Gast. Hans Steinert, 76 Jahre alt. Herzlich willkommen, Hans.
Ja, danke schön.
Ich hoffe, du fühlst dich hier wohl.
Bis jetzt sehr, muss ich allerdings sagen, ja. Alles nette Jungs hier.
Das kann ich nur bestätigen. Und warum du hier bist und so weiter, das können wir dann gleich alles noch in Ruhe besprechen. Ja, was haben wir heute vor? Wir wollen zum einen zurückblicken auf die letzte Sendung. Da ist ein bisschen was zu sagen. Wir werden dann auch erzählen, warum Justus heute nicht da ist. Das hat sehr, sehr gute Gründe. Wir werden dann über den Grund sprechen, warum Hans hier ist. Er ist nämlich beim Shantycore Windrose und hat uns ein Lied mitgebracht. Wir machen damit unserem Ruf als Musik- und Mode-Podcast wieder alle Ehre. Wir werden dann natürlich unsere neue Rubrik kurz erwähnen. Wir haben eine neue Rubrik vor und nach dem Spiel Gespräche mit Gästefans. Das ist auch schon ganz gut angelaufen, da können wir dann kurz drauf verweisen. Und dann blicken wir natürlich zurück auf die Punkteteilung am Wochenende in Bielefeld. Und zum Schluss haben wir dann noch einen musikalischen Gruß von der Millerntor-Brigade. Und hoffen, dass wir dann heute pünktlich um 20:30 alle durch sind.
Ja, auf jeden Fall, ey. Sonst ich hau hier um 9:30 ab. Das ist ganz egal, wie weit die Sendung ist.
Ja, wir haben ja alle viel Geld gesetzt, dass der HSV gewinnt. Also von daher sind wir guter Dinge. Ja, Rückblick auf die letzte Sendung. Der FSK hat unseren Part, den wir über das Gefahrengebiet gemacht haben, so gut gefunden, dass er es gleich übernommen hat und einmal ausgestrahlt hat. Das hat uns sehr gefreut, fanden wir super. Die Reaktionen auf eben dieses Gefahrengebiet-Teil in unserer Sendung waren fast ausnahmslos positiv. Also gerade auch, dass wir quasi bei Null angefangen haben und wirklich nochmal die Zusammenhänge dargestellt haben, wurde sehr, sehr begrüßt. Wir haben einen völlig berechtigten Hinweis bekommen, nämlich von Stefan Kiezkicker, der gesagt hat, dass wir uns bei dem Wort Gefahrengebiet wieder darauf zurückgezogen haben, was die meisten Medien auch gemacht haben, nämlich diesen Bereich in St. Pauli Altona jetzt Anfang des Jahres und außer Acht gelassen haben, dass es in Hamburg vorher schon und auch jetzt immer noch Gefahrengebiete gab. Ja, können wir nur sagen, hat er recht. Und er hat auch noch bemängelt, dass wir am Anfang etwas zu viel Kneipenklönschlag betrieben haben und fast 10 Minuten gebraucht haben, bis wir dann mal zu Potte kamen. Habe ich mir nochmal angehört. Wir hatten nach 4 Minuten das erste Thema. Stefan, nein, sehe ich ganz anders. Wir werden den Kneipenklönschlag auf jeden Fall beibehalten.
Ja, das ist auch aller Königsdisziplin. Also das muss man sagen. Ich finde, das ist das Einzige, was rund läuft in der Sendung.
Wenn wir sonst nichts können, dann immerhin das, genau.
Also Flasche an Hals, ne?
Ja, 100 Jahre edel.
Prost.
Prost.
Ja, ganz kurz, wir freuen uns natürlich total, wenn ihr uns in den sogenannten sozialen Medien auch begutachtet. Wir haben inzwischen über 15 Bewertungen auf iTunes. Wir haben knapp 300 Follower auf Twitter, über 300 Likes auf Facebook. Das darf gerne mehr werden, ist aber für die kurze Zeit, die es uns gibt, schon mal aller Ehren wert. Wir freuen uns darüber sehr, auch da, wenn ihr wahlweise jetzt während der Sendung Einfluss nehmt. Mit welchem Hashtag, Wilko?
MT08 oder was haben wir?
Ja, super. Gut vorbereitet.
Hallo.
Danke, Wilko.
08, das ist die 8. Sendung?
Ich hätte, genau. ich hätte fast studiert damals. Ja.
8.
Ja.
Sendung?
Ja.
Krass.
Ja, aber ihr könnt auch einfach dem Millanton mit @reply auf Twitter antworten oder bei Facebook in den Kommentaren. wenn es in der Sendung heute live sein soll, dann gerne an als Ad-Reply oder eben mit dem T08. Genau.
Und alle, die das nicht verstehen, das ist das Selbstreferenzielle der digitalen Gesellschaft, die sozusagen über Reichweiten und wie hört man wen wo und sozusagen hinausgeht, das muss man durchhalten und dann kommt man.
Ich finde mich damit ab.
Okay, also, finde ich gut. Die alten Männer haben sich gerade unterhalten. Entschuldigung.
Also Hans hatte sich brav gemeldet, dass er es nicht versteht, aber ob er den Satz mit dem Selbstreferenziellen jetzt besser verstanden hat, weiß ich nicht. Da war ich dann zumindest raus.
Echt? Ja, okay. Das ist, egal. Das liegt an der Selbstwahrnehmung, Außenwahrnehmung oder so.
Jeder gute Podcast braucht eine Metaebene.
Oder zwei.
Mhm. Am besten 4, 5, dann kommt man auch ins Feuilleton.
Bei uns gab es früher immer nur so Metabretter Charlie. Das ist nicht dasselbe, ne? Den Karlauer konnte ich nicht liegen lassen, Entschuldigung.
Ist gut, Wilko.
Die Frage war,
ist das ein Meter Bier oder was?
Ja, nee, Charlie, ich bin aus Friese und Charlie ist Weinbrand-Cola.
Charlie
ist? Ja, und dann Meter Charlie, 10 Mark, das waren so 10 Gläser auf einem Brett, dass man, wenn man ein richtiger Kerl war, damals mit 18, hatte jeder so einen Meter. Und dann war man nach 2 Metern, also nach 20 Mark, dann auch dementsprechend bedüselt, hat dann seinen Charme spielen lassen bei der weiblichen Landjugend und ist dann allein nach Hause.
Jeder seinen Meter klingt wie so eine Philosophenkonferenz.
Aber Christoph
sollte seinen Meter haben.
Aber die Frage ist der Unterschied, das ist ja noch aus Analogen, das ist ja analog, ne?
Ja.
Christoph hat jetzt gerade gesagt, man braucht die 3-, 2-, 3-, 4-fache Meterebene. Gab es mehrere verschiedene Sorten Meter, die ihr damals schon in einem analogen Zeitalter auch laufen lassen habt?
2 Meter zur Auswahl, das eine war Charlie und das andere war Karl-Heinz. Und Karl-Heinz war Korn und Fanta.
Und da gibt's noch eine dritte Variante.
Und?
Als wir in Ostfriesland waren, haben wir immer Eiswette getrunken.
Nee, kenne ich gar nicht.
Was? Ja, Eiswette, das ist ja was für Puristen. Das waren ja die jungen Leute, die sozusagen. Aber
also
man die denn stapeln?
Vor 50 Jahren war ich doch kein alter Mann. Da gab es Eiswette.
Das stimmt.
Und, was ist das?
Eiswette ist ein Kümmel, ne?
Aber ähnlich schmeckend.
Okay.
Oh, aber ich
bin Kornkind.
Das ist jetzt wirklich Kneipentalk, weil es geht sogar um.
Das war doch Absicht.
Bin ich nicht ganz einer Meinung. Ich würde sagen, wir sind hier sehr bei der Erkundung der Post-Post und Post-Post-Post-Modelle.
Das ist auch ein bisschen Ethnologie, wenn man will. Ich bin ja nicht umsonst ich bin. Ne?
Für mich ist das Aufarbeitung.
Da ist der ein oder andere Meter über den Tresen gegangen für.
Irgendwann dann nur noch blinder Fleck, ja.
Apropos Tresen, damit wären wir dann bei Justus, der ja heute nicht da ist.
Weltüberleitung, Weltklasse.
Justus ist nämlich seines Zeichens ja Fanbetreuer und als solcher heute bei dem Fußballspiel, welches hier heute in Hamburg stattfindet, um 20.30 Uhr.
Fußballspiel ist für die Hälfte der auf dem Platz vertretenen Berufstätigen möglicherweise ein starker Euphemismus.
Ich wollte sagen, wir betreiben hier heute kein HSV-Bashing, weil die spielen eine Liga über uns und sind immer noch im Pokal drin.
Fußballspiel ist schön.
Schon weiterhin im DFB-Pokal dabei zu sein, finde ich fragwürdig. Also das ist einfach suspekt.
Das hat ja mit Fußball nichts zu tun. Ja,
die coolen Sinne. Jungs sind alle nicht mehr im DFB-Pokal.
Ich war auf der Preisverleihung des Werner-Otto-Preises. Das ist sozusagen der Behinderten-Sportpreis, den die Alexander-Otto-Stiftung rausgibt. Und da gibt's im Kuratorium Herrn Jarchow, Herrn Stich. Und ein Projekt hat gewonnen, das hieß Soul Kicker aus Eimsbüttel. Das sind psychisch kranke Menschen, die zusammen irgendwie mit normalen, klingt immer bescheuert, aber die sozusagen Fußball spielen. Und da war der Trainer, der hat dann Rede gehalten im Rathaus und der hat dann so einen Zettel rausgeholt, weil er so aufgeregt ist. Und dann hat er so abgelesen, ja, und Fußball, es geht um den Spaß, den man beim Fußball haben kann. So, und das hat Michael Stich dann aufgegriffen und hat dann Herrn Jarchow sozusagen irgendwie darauf zitiert und sagt, Mensch, könnten Sie nicht mal das Ihren Spielern beibringen, sozusagen auch, dass sie wieder Spaß haben? Und das war der Link. Also das war ziemlich gut. Ja, habe ich leider nicht mehr geschafft. Ich hätte gerne den O-Ton mitgehabt. Ich habe Jarchow noch gefragt. Und, was sagt er dazu? Derby HSV gegen St. Pauli? Und dann, oh nein, oh schrecklich, die ganze Stadt und was passiert und so weiter und so fort. Aber es ist ja erstmal Pokal, noch nicht Derby.
Ja, sind die Bayern eigentlich, die sind mit 11 Leuten gekommen, ne? Oder zu 9 oder so.
Man muss die ja nicht alle einsetzen. Die können auch so nach und nach den Rasen verlassen.
Aber das sind so die Momente, wo ich denke, wenn man uns Arroganz vorwirft, so ganz falsch ist das nicht.
Ja, wir werden es alles wieder, irgendwann kriegen wir das alles wieder.
Das wissen wir ja, aber wir können damit halt umgehen.
Wenn die Sendung dann morgen online geht und der HSV tatsächlich im Viertelfinale steht, dann
aber ja, nee,
Halbfinale dann gönne ich ihn aber auch.
Also, aber dann sind wir ein ganzes Stück reicher, Mike.
Ja, richtig.
Ja, das ist ja auch die Wettmafia. Das muss man ja auch mal ganz klar.
Was gab es für eine Quote?
Veröffentlichen.
Für einen Sieg nach 90 Minuten 16,0.
Nein.
Nein.
Für
so fett?
Was doch.
Das ist ja, das ist ja.
Aber fürs Weiterkommen, je nach Anbieter, eine 7 war so das meiste.
Aber man könnte sich ein Häuschen verdienen, wenn man.
Also auf Sieg setzen kann man natürlich gar nicht, weil es ist ja das Schlimmste, was passieren kann, dass sie nach Verlängerung weiterkommen. Dann ist das Geld weg und sie sind auch noch weiter. Also deswegen kann man nur auf entweder 1-0-Kombi, also 1 oder unentschieden, oder halt auf Weiterkommen tippen. Die beiden Möglichkeiten bestanden.
Was habt ihr denn gemacht? Wer hat auf den HSV gesetzt? Und
ich habe auf Weiterkommen getippt.
Ich auch.
Also das heißt Verlängerung, Elfmeterschießen,
ist völlig egal,
Hauptsache HSV kommt weiter.
Genau.
Krass.
Und da gab es bei dir, Sebastian, eine 7-0, ne?
Oder? Bei mir gab es 7-0.
Alter, ey.
Ja, aber man muss ja nochmal ganz klar sagen, das sind ja alles Opfergaben an den Fußballgott und die Quote ist ja egal, weil dadurch, dass man da opfert, kommt das dann ja, was man getippt hat, nicht.
Das ist sozusagen,
ja quasi eine Schadensversicherung.
Das ist die Schadensversicherung, das ist das höchste Schmerzgeld, was am ausgezahlt werden würde, wenn der HSV sozusagen tatsächlich Bayern München besiegen würde.
Richtig, also okay. Mein Kumpel Frank und ich...
Wobei, ganz ehrlich, Bayern München mit 5-0 aus dem Pokal zu hauen und danach dann mit 0-3 bei Eintracht Braunschweig ans Ende der Tabelle zu rutschen, das hat irgendwie das, auch Schein.
Das wird aber nichts, weil Braunschweig irgendwie 4 Punkte hinter denen
richtig.
Ist.
Richtig. Macht nichts. Nächstes Mal.
Ja, aber dicht dran jedenfalls. Also kann man ja noch irgendwie was drehen mit irgendwie noch, dass man doppelten Punktabzug
Lizenzentzug oder so.
Wir wollen ja auch gar nicht über den HSV reden. Einen Satz muss ich trotzdem noch loswerden. Mein Kumpel Frank und ich, wir geben seit dem ersten Spieltag jede Woche 10 € auf den HSV. Und so wie das die letzten Wochen gelaufen ist, glaube ich, wenn der HSV drin bleiben will, muss er langsam mit uns in Verhandlung treten.
Okay. Ich schnall's nicht.
Jede
Woche
echt. Die 340 Euro ist uns das locker wert.
Die 300, Alter.
Musst du nicht deinen Sohn quasi auch mal Pfeil bieten, wenn der mit dem HSV aufliefe, würden die doch gewinnen, richtig?
Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall zurück
zu
dem Grund, warum Justus nicht da ist. Also es gibt relativ viele St. Pauli-Fans und damit sind wir dann doch wieder bei unserem Verein, die sich heute eben das Spiel live im Stadion angucken, weil wir ja doch zum FC Bayern ein ziemlich gutes Verhältnis haben, insbesondere zur Schickeria. Und da das so viele sind, war es dann irgendwann der Wunsch, dass auch der FC St. Pauli einen Fanbetreuer ins Stadion entsendet. Und deswegen ist Justus nicht hier, sondern ein paar Kilometer weiter nordöstlich. Westlich, Entschuldigung. So, kommen wir dazu, dass wir heute einen Gast haben. Hans, ich habe schon gesagt, du singst im Shantychor Windrose und letzte Woche hast du dich in den Fanladen begeben und dort gesagt, ich hätte hier was für euch. Erzähl doch mal, wie das war.
Richtig. Aufgrund meiner großen Anzahl an CDs habe ich denn dieses Lied herausgefunden und habe gedacht, das könnte eigentlich was für den FC St. Pauli sein. Und dann bin ich in den AFN-Laden reingegangen und habe gefragt, wer für diese Musik zuständig ist. Und dann hat er gesagt, weiß ich nicht, geh nach nebenan. Und da habe ich letzte Woche den Herrn im Büro da.
Kolja.
Ja, Kolja, genau. Und der hat mir dann gesagt, dass du das in die Hand nimmst und von dir hören lassen würdest. Naja, das ist ja dann auch geschehen und dann stelle ich das heute Abend mal vor, was ich mir so gedacht habe und hoffe, dass das gut ankommt.
Ja. Wie nochmal, was hast du dir gedacht?
Eigentlich wolltest du das Ganze für ein Spiel, für ein Freitagabendspiel.
Für ein Freitagabendspiel oder für euren Sender hier, Millanton oder so. Ich wollte das eigentlich nur mal vorstellen.
Aber war das dein Wunsch sozusagen, dass das im Stadion gespielt wird?
Ja, unter Umständen.
Okay.
Warum nicht?
Und wie schaffen das jetzt sozusagen, also das ist sozusagen so eine Forecasting-Show, also wir casten jetzt den ersten möglichen Stadionsong, der über einen Millern-Ton sozusagen dann im Millern-Tor vielleicht noch eine größere Zuhörerzahl findet. Möglicherweise,
die Resonanz werdet ihr erfahren hier, ne?
Ja, stark. Das werden wir.
Ja, da gehe ich von aus. So, aber es ist ja nicht nur so, dass du in dem Shantychor singst, du hast ja auch noch eine durchaus längere Beziehung schon zum FC St. Pauli. Erzähl doch mal, wie das damals als Elfjähriger war.
Oh, nee, ich bin ja ein gebürtiger St. Paulianer. Ich bin in der Schanzenstraße geboren und bin von da aus 1949 durch meine Eltern beim FC St. Pauli angemeldet worden und habe dann 4 Jahre bei St. Pauli Fußball gespielt, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich in die Lehre kam und dann musste ich so viel Stunden arbeiten, dass ich keine Zeit mehr für Fußball hatte.
Wo habt ihr denn damals gespielt?
Am Vorplatz vom alten Millern-Tor-Stadion.
Das war natürlich gepflegter Rasen und alles?
Nein. Sand und Grant. Nein, das war nichts mit Rasen. Okay. Aber wir waren ja froh, dass wir überhaupt einen Ball hatten.
Nee? Und Fußballstiefel?
Nein, die kamen später erst. Die habe ich dann von meinem Vater zu Weihnachten geschenkt bekommen. Irgendwann.
Weißt du noch das Modell oder wie weil vorher haben wir gesprochen und da hast du dann gleich für Fußballschuhe ganz klar Fußballstiefel das gesagt
waren,
so.
Ja, das waren auch mir Stiefel und ich meine das nicht mal, dass es ein Fabrikat war. Das war einfach nur ein Fußballstiefel, einfach aus Leder.
Beschreib mal
mit
wieder
Lederstollen.
Lederstollen drunter?
Mit Lederstollen drunter, ja.
Wie hoch waren die? Ne, die Stollen, ja, die Stollen, klar, da sehe ich, da sind die 22er oder 18er.
Ja, ja, so in der Richtung.
Aber der Schuh, wie hoch war der?
Der ging bis zum Knöchel.
Über den Knöchel?
Nein, nicht über, bis zum Knöchel. Ja, ja, doch, so ungefähr, so auf den Knöchel verdeckt.
Gab es damals schon Schienbeinschützer?
Nein.
Und der in Sachen Trikots, wie wart ihr da ausgestattet?
Die mussten wir uns kaufen.
Aber Farbe, war die euch einig? Habt ihr einen braun oder einen
weißen? Nein, wir hatten ein weißes Trikot mit dem St. Pauli-Emblem drauf und eine mittelbraune Hose, also heller als dein Braun von dem T-Shirt.
Ah, das heißt, ihr habt euch dann ein Hemd gekauft und Mutti hat dann irgendwie das Wappen da drauf.
Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Und Stutzen waren auch braun und oben weiß abgegrenzt. Und damit haben wir den wunderbar gespielt.
Das konnte man alles fertig kaufen? Oder?
Konnte man kaufen, ja. Okay. Ja. Ich frage mich jetzt nicht, wo, das weiß ich nicht.
Wie sind deine Eltern, weißt du noch, warum deine Eltern auf St. Pauli gekommen sind?
Weil mein Bruder hier schon gespielt hat. Der ist 7 Jahre älter als ich und der hatte hier schon gespielt. Aber da wir nie so ein Verhältnis hatten, hat er mich natürlich auch nie mitgenommen zum FC St. Pauli. Aber wie gesagt, meine Eltern haben das gemacht.
Und die waren sozusagen, haben gemerkt, dass dein älterer Bruder da gute Erfahrungen gemacht hat und so. Und
der war auch viele Jahrzehnte im FC St. Pauli, mein Bruder. Aber ich hatte keine Zeit, wie gesagt.
Aber Fußball geguckt hast du ja auch, ne?
Geguckt, also natürlich.
Bei den Großen, auch, das war ja damals auch, die Wunderelf. Nicht allen Hörern ist vielleicht dann so ganz im Kopf, dass tatsächlich der FC St. Pauli damals ja um die deutsche Meisterschaft mitgespielt hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Und du hast dann also so eine der besten oder eine der erfolgreichsten FC St. Pauli-Mannschaften aller Zeiten gesehen.
Würde ich auch sagen. Ne? Würde ich auch sagen.
Hattest du einen Lieblingsspieler damals?
Frag mich nach Namen. Wer sehr populär war, war ja Hänschen Appel.
Ja.
Mit seinem Fallrückzieher. Und Stender, der ja kürzlich verstorben ist, oder vor 2-3 Jahren, ne? Der war bekannt, oder Karl Miller oder Hempel als linker Verteidiger, die waren da alles bekannte gute Leute. Macharte, Schaffer, Kobi Beck. Mhm. Ist auch ein Begriff.
Ja,
Christoph kennt alles und jeden seit,
Christoph
1700 irgendwas.
Christoph und Michael haben zusammen dieses Jahrhundertbuch geschrieben. Mhm. Sozusagen, und da lange recherchiert, deswegen ist das sozusagen,
Weiß er alles.
Weiß sowieso alles und das besser.
Dankeschön, also viel der Ehre. Aber wo wir gerade sowieso bei Geschichte sind, historische Themen wie die gibt's dann in naher Zukunft auch in einem extra Podcast-Format namens Anno 1910, wo wir dann eben so, wie man merkt, gibt's wahnsinnig viel zu erzählen über die Geschichte des FC St. Pauli und auch viel mehr als das, was man normalerweise in kurzen Brocken irgendwo bekommt. Also einfach mal die Entwicklung verfolgen. Das Ganze wird dann hoffentlich demnächst online gehen mit anderen neuen Podcasts aus der Fanszene zusammen auch.
Genau, wenn es denn soweit ist, auf afmradio.org.
Auch der Millanton wird dann auf der Plattform auch noch zu finden sein, zusätzlich zum Übersteiger.
Jetzt aber was ich eigentlich nochmal sagen wollte, ja, ist, warum ich zu euch gestoßen bin, dass ich erst vor 1,5 Jahren hier wieder nach St. Pauli mitten ins Zentrum gezogen bin. Ich vorher 40 Jahre außerhalb gewohnt habe.
Wo denn?
Hinten Stelling, hinten am Niedorfer gewohnt.
Stelling ist
dann eine gute auch, Adresse das auch. Das ist weit weg. Das ist aber
sehr weit weg.
Das ist schon, also das ist ja, hier fällt das noch unter das Schengener Abkommen oder ja, so.
Ich weiß gar nicht.
Bevor wir dann zu dem heutigen Fußball kommen, damals gab es ja wahrscheinlich noch keine Kartenproblematik. Wie hast du die Spiele damals erlebt? War das?
Wir Jugendlichen konnten umsonst rein. Die würden so durchgewunken und dann konnten wir uns am Spielfeldrand hinsetzen, hinhocken.
Bengalos in der Hand.
Natürlich.
Nee, gab's damals wahrscheinlich noch gar nicht.
Nein. Piepmannsche.
Piepmannsche?
Waren das, so das waren Silvester, die so kleine Silvesterknallkörper, so aufgereiht, wenn man da einen angezündet hat, dann gingen die alle los und machten aber nur bing.
Ja, das ganz sind leise genau nur. Die kleinen Sachen, die man sonst nämlich nie so mitkriegt, weil die in keinem Zeitungsbericht aus der damaligen Zeit stehen. Und die habt ihr mitgebracht und dann in vor Freude gezündet oder wenn ihr nicht
so ganz die haben wir waren? Gar nicht mitgebracht, um Gottes Willen, die gab es nur zu Silvester.
Ach so, ich dachte schon.
Jetzt leitet er nachher noch Bengalos davon ab.
Vielleicht die Urform
Pyrotechnik.
Pyrotechnik. Ja.
die Urform der Pyrotechnik.
Die Derbys sind ja heute immer noch großes Gesprächsthema, wenn sie denn stattfinden. Wie war das denn damals?
Damals, wie gesagt, ich habe in der Schanzenstraße gewohnt, direkt in dem Mont-Blanc-Haus, und habe natürlich immer die Völkerwanderung gesehen, weil St. Pauli ein Heimspiel gegen den HSV hatte. Der ging vom Bahnhof Sternschanze natürlich die ganze Straße rauf bis zum Pferdemarkt und dann weiter zum Millantor. Das war eine Völkerwanderung, weil diese Derbys ja immer ausverkauft waren. Hm.
Nee. Und wie war da die Aufteilung? Ich meine, gab es da so eine Art Gästekurve oder war das alles gemischt?
Nein, wüsste ich nicht. Das war gemischt. Damals gab es ja diese Diskrepanzen zwischen diesen Fan-Vereinen noch nicht so, wie es heute der Fall ist.
Und dann hat man auch gemeinsam bzw. getrennt gejubelt oder gab es da...
Und die Raute sagt es zum St. Paulianer dann gegebenenfalls auch, also ihr seid aber gut heute und der Herr Stender gefällt mir ganz ausgeführt.
So mehr oder weniger, ja, die Kommunikation aber sag mal, war besser.
Gab's Fahnen?
Waren das Zeiten? Frieden.
Fahnen so?
Nein, wüsste ich eigentlich auch nicht so.
Nee?
Nee, erinnere ich nicht so.
Hat man überhaupt angefeuert?
Ja, natürlich.
St. Pauli vor noch ein Tor?
Ja, natürlich. Natürlich, das gab's natürlich schon, das ist doch klar. Wie bei den HSVern genauso. Oder umgekehrt auch, die St. Paulianer sind ja auch zum Roten Baum gegangen. Was zwar nicht so schön war, weil der weniger von der Atmosphäre als vielmehr von der Kurve, die da zum Turmweg hin war. Das war ja eine große, ausgebaute Kurve. Da konnte man sich schlecht sehen, deswegen war das nicht so schön. Aber ansonsten, Millantor war schön.
Ja, Fotos aus der damaligen Zeit zeigen ja Leute sogar, die auf den Dächern stehen, da am Roten Baum.
Ja, was zu sehen, und in den Bäumen, die dahinter waren. Ja. Ne?
Warst du auch mal im Baum dann?
Nein. Nein.
Im Baum ist die Kneipe, die HSV-Kneipe, die da direkt lange Jahre war, ne, oder?
Was meinst du? Ich meinte jetzt, weil Hans gesagt hat, dass da Bäume standen, so, aber da auch am Roten Baum. So.
Im Baum, am Roten Baum.
Im Baum, Form, am im Baum.
Ah ja.
Baumklötze gestaunt hätte.
Wahnsinn. Ja, ich wollte nicht. Nee, ich frag nichts zum HSV. Ich frag nichts mehr.
Was
möchtest du denn? Da sind wir 96.
Da ist auch meine Ansicht nach heute genug drüber gesprochen worden.
Ja, genau.
Wird nachher gar nicht mehr drüber gesprochen.
Wie hast du denn die Saison der Wunderelf, wo es dann ja bis ins Halbfinale ging, hast du die dann auch verfolgt und seid ihr da auch mal auswärts gefahren damals oder gab es sowas
nicht? Nein, als kleiner Junge doch nicht. Da sind wir doch nicht mit nach auswärts gefahren. Ich war froh, wenn wir von Stern schon sagen, mein Millantor waren hier. Nur wenn wir hingelaufen sind. Nein, das sowas haben wir nicht mitgemacht.
Okay. Ja, ich finde aber total, also dass damals Auswärtsfahrer noch Schlachtenbummler hießen, das erwärmt mein Herz noch heute. Das finde ich so ein tolles Wort, der Schlachtenbummler.
Schlachtenbummler und Fußballstiefel.
Das ist schon erstaunlich, dass es heute nicht wieder aufgewärmt wird, weil es ja die Sichtteile der Medien auf
Fußballfans das stimmt allerdings.
Wesentlich genauer wiedergibt als Fans.
Ja, aber Chaot ist ja noch viel treffender dann. Das reicht ja für die Medien.
Ja, das stimmt natürlich. Pauli Chaoten. Und
Pauli Schlachtenbummler passt auch gar nicht mehr, glaube ich, ins
Mokoformat als Schlagzeile. Flabu oder
sowas. Schlachtis.
Aber Schlachti ist doch super.
Pauli Schlachtis. Ja, Randalachtis, irgendwie sowas. Das muss ich irgendwie reimen, glaube ich.
Auch für St. Pauli passt eigentlich noch Schlachtenbummler. Denn so gewalttätig sind die doch eigentlich gar nicht.
Nee, das nicht. Aber dieses Wort ist so aus der Mode gekommen.
Ja, das stimmt allerdings.
Ich finde, wir sollten das beim Übersteiger in der Printausgabe, sollten wir Schlachtenbummler wieder resozialisieren sozusagen.
Und dann eine Online-Petition zusätzlich einrichten.
Nee. Ich fände auch irgendwie das Schlachtenbummler-Magazin als Untertitel durchaus eine Überlegung wert.
Ja. Das können wir machen, ja.
Schlachtenbummler-Rundschau.
Du gehst ja heute auch wieder ab und an ins Stadion. Wie gefällt es dir denn im Vergleich zu damals? Kannst du da irgendwie so die Top 3 Unterschiede ausmachen, Fußball damals und heute? Oder Atmosphäre damals und heute?
Ach, die Atmosphäre war eigentlich damals auch wunderschön. Das muss ich sagen. Das hat auch viel Spaß gemacht. Da wurde auch angefeuert, ohne Pyrotechnik. Und das wurde lauthals geschrien und gegrölt, St. Pauli und so. Und heute ist es doch auch nicht viel anders. Heute wird noch mehr gesungen, was damals meiner Ansicht nach auch nicht der Fall war.
Ja, wie ist das so mit Pöbeln? Also jetzt mal so offen die Meinung sagen, sage ich jetzt mal so, den Spielern und Schiedsrichtern.
Nein.
War früher nicht so.
Weil man weiß, die Jungs haben alle gekämpft.
Ja.
War beidseitig gekämpft und da hatte man gar keinen Grund zum Pöbeln.
Ja.
Weil man weiß, die sind dann kämpfend untergegangen, wenn sie gegen den HSV mal verloren haben sollten.
Ja. Aber so gut wie nie vorkam.
Ja, ja, wunderbar. Du bist heute hier, um das Lied uns zu präsentieren, St. Pauli bleibt St. Pauli. Erzähl doch mal ganz kurz über deinen Shanty-Chor. Ich meine, ich habe eine Kollegin, die singt auch im Chor. Wie kommt man dazu? Machst du das schon ewig oder?
Nein, ich mache es seit gut 10 Jahren. Ich habe damals in Stellingen, hat der Chor, in dem ich beide getreten bin, ein Konzert gegeben in der Stellinger Kirche, in der Kreuzkirche. Und da das sowieso mein Liedgut war, bin ich denn dahin und habe mir das mal angehört und war eigentlich so begeistert, dass ich demjenigen, der vorne die CDs verkauft hat, gefragt hat, ob man an diesem Chor so teilnehmen kann und so weiter. Da hat er mich gleich herzlich eingeladen, zu der nächsten Probe zu kommen und so weiter und so fort, und was ich dann auch gemacht habe, und wurde von der Allgemeinheit sofort nett aufgenommen, und somit habe ich mich da gleich wohlgefühlt und bin seitdem dabei, und das ist jetzt gut 10 Jahre her.
Wie oft trifft man sich da so?
Einmal die Woche haben wir Probe.
Und das ist dann aber wahrscheinlich eher gesellig als...
Nee, da wird schon gesungen, wenn wir da proben. Vorher gesellig, in der Pause gesellig. Ja, wenn du danach fragen willst, ob es ein Schnäpschen gibt, das gibt das auch. Nee, aber maximal 2.
Ich habe auf jeden Fall gesehen, ihr sucht Akkordeonspieler. Also wenn wir in unserer Hörerschaft eifrige Akkordeonspieler haben, können die sich bei euch noch bewerben. Die Homepage können wir auf jeden Fall verlinken, also shanty-chor-windrose.de.
Aber ohne Honorar, ne? Wir machen das alles ehrenamtlich.
Ja, das so wie hier, ne? Ist klar.
Okay. Habt ihr denn auch?
Gibt es wohl einen Aufträge, Menschen auf der Welt, der mit Akkordeonspielen Geld verdient?
Für Co.
Ja, Entschuldigung. Sebastian möchte was sagen.
Zu spät, jetzt habe ich keine... Nee, habt ihr auch Auftritte? Also klar, ihr probt, ihr habt sicherlich auch Auftritte dann?
Wir haben 50 bis 60 Auftritte pro Jahr.
Oha, also ja. Einer pro Woche, kann man sagen.
Ja, kann man sagen. Na, zum Jahresende sind das immer mehr und zum Jahresanfang weniger. Mhm. Also im Dezembermonat, da haben wir bestimmt 10, 12 Auftritte.
Und ja, auch nicht nur in Hamburg, habe ich gesehen. Ne?
Nicht nur in Hamburg, nein. Wir sind in Norddeutschland, in Rostock oder
Singt ihr da auch St. Pauli bleibt St. Pauli?
Nein, das ist ja, gehört ja nicht zu unserem Liedgut.
Ja. Nee? Das wäre ja schon gut.
Nee? Aber auch, wir haben trotzdem viele St. Pauli dabei. Ich kann euch ja mal eine CD mitbringen oder CDs. Wir haben 3 Stück im Angebot.
Ja, ich habe vorhin kurz auf der Homepage geguckt, die verlinken wir dann auch, und da sind auch einige Hörproben schon online, sodass man das da auf jeden Fall dann auch online machen kann.
Aber ja, immer nur die Anfänge, ne?
Ja, aber immerhin, das reicht ja. Und dann kann man da die CDs auch bestellen. Habt ihr euren Kassenwart da auch verlinkt mit Foto? Das kriegt man alles online geregelt. Habe ich schon alles gesehen. Wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, hören wir mal rein. Also jetzt das Lied St. Pauli bleibt St. Pauli.
Wenn der Mond am Himmel steht, wenn die Großstadt schlafen geht, wenn es dunkel ist, die Reeperbahn erwacht, ja, dann ist der Teufel los. Stimmung immer riesengroß, denn es wird die Nacht zum Tage dort gemacht. Solche Nacht vergisst man nie, jeder kennt die Melodie. St. Pauli bleibt St. Pauli, solang der Mitten steht. St. Pauli bleibt St. Pauli.
Ich hätte gedacht, vielleicht Hans zu fragen, irgendwie, vielleicht gibt's ein Lied, was er denken würde, was auch im Millerntor gut gesungen werden könnte, sozusagen, weil es so ein einfacher Sound ist, weil du hast ja gesagt, es wird ganz viel im Stadion gesungen. Und aus eurem Repertoire, gibt's da irgendeins, was du jetzt so ansingen könntest, wo wir uns dann, wir hören zu und...
Von früher?
Nee, was ihr singt, so aktuell.
Wir bei unserem Chor?
Ja. Gibt's da irgend so eins, was so eingängig ist, so irgendwie, wir haben hier neulich irgendwie eine Veranstaltung gehabt, die AFM, eigentlich Weihnachtsfeier, aber das war dann sozusagen der Neujahrsempfang, und dabei wurde sozusagen Kreuzberger Nächte sind lang. so auf St. Pauli-Thematik umgetextet und das wird jetzt auch gesungen.
Naja, wir haben natürlich einige St. Pauli-Lieder dabei, so wie auf der Reeperbahn nachts um 12:30 oder so, das ist ja klar. Aber im Großen und Ganzen singen wir natürlich nur Marine-Lieder, St. Pauli-Lieder, Hamburg-Lieder. Das ist unser Liedgut.
Gibt's da eins, so was von so einem, vom Refrain oder von der Eingängigkeit so krass ist?
Das, was ihr ja eigentlich auch nur singt, ne? Auf der Reeperbahn nachts um 12:30, ne?
Okay, ich wäre jetzt neugierig gewesen, ob es irgendwas Neues gibt, was wir sozusagen aus eurem Repertoire sozusagen.
Da bin ich jetzt schlecht vorbereitet.
Ich wollte dich einfach singen hören. Ich wollte jetzt einfach hier sozusagen.
Ja, aber du hast ja die zweite Strophe noch mitgebracht. Die war jetzt bei der Datei nicht dabei. Die kannst du ja wahlweise vorlesen, aber wenn du dich traust, auch gerne hier singen zum Besten geben. Ja, ganz wie du möchtest.
Also ohne musikalische Begleitung ist das eigentlich schlecht, deswegen lese ich das lieber vor.
Ach gut. Versuch es zu summen oder irgendwie oder ja.
Nee. Soll ich anfangen?
Ja, gerne. Jo.
Kommt man an am Millern Tor, stellt sich dir St. Pauli vor und ein süßes kleines Mädel lacht dich an. Liebe macht bekanntlich blind, Arm in Arm geht man geschwind mit der kleinen Süßen auf die Reeperbahn. Und wenn man morgens heimwärts zieht, singt ein jeder noch das Lied. St. Pauli, bleib St. Pauli, solang der Michel steht und so weiter und so weiter.
Ganz hervorragend. Also ich denke, wir werden da Kontakt zu Rainer Wulff herstellen. Das kriegen wir bestimmt hin fürs nächste Heimspiel. Vielleicht für Samstag noch nicht, aber für danach, dass das dann mal im Stadion gespielt wird. Sehr schön. Ja, wir haben schon gesagt, wir werden das geht so ein bisschen in die Richtung, die Christoph schon nannte, mit dem Anno 1910. Das AFM-Radio plant, sich etwas breiter aufzustellen. Und da haben wir auch eine neue Rubrik, die wir beisteuern, nämlich Gespräche mit gegnerischen Fans vor und nach dem Spiel. Das gibt's bereits bei uns im Blog auch nachzuhören. Also ich habe letzte Woche gesprochen mit dem Tristan, der in Hamburg wohnt, aber eigentlich Bielefeld ist. Und auch jetzt mit Ben Redelings, sehr, sehr launiges Gespräch gehabt im Hinblick auf das Spiel gegen Bochum am Wochenende. Also da nur der Tipp, hört euch das gerne an. Es gibt dann eben noch die Anno 1910 Rubrik. Da möchtest du da noch etwas zu ausführen oder?
Ja, also ein bisschen habe ich ja schon Reklame dafür gemacht. Es geht einfach darum, mal eine Mischung aus historischem Talkformat und gleichzeitig Oral History zu machen. Das klingt jetzt schrecklich wissenschaftlich, bedeutet für den Hörer in dem Moment auch nicht so viel, für uns aber vom 1910 e.V. Förderverein für das FC St. Pauli Museum viel, weil wir mit dieser Sendung zugleich einfach ungefähr 45 Minuten bis eine Stunde interessanten historischen Talk rund um braun-weiße Themen machen wollen, aber natürlich diese Sachen auch behalten. Das sind halt interessante Quellen der mündlichen Geschichte. Das ist also die wörtliche Übersetzung von Oral History, die leider ganz oft verloren gehen. Also vieles wird ja gar nicht aufgeschrieben. Das muss halt erzählt werden und auf diese Weise überliefert werden. Und dazu möchten wir auch einen Beitrag leisten, also gleichzeitig auch unser Archiv pflegen, was im Aufbau ist.
Sebastian.
Heißt das, ihr nehmt dann selbst gesprochene Beiträge auf oder geht es dann auch tatsächlich um Zeitzeugen, mit denen ihr dann redet?
Es geht um Zeitzeugen, ja. Also okay. Es ist ein Zeitzeugen-Talk-Format. Das heißt also, in jeder Sendung wird jemand dabei sein, der also wirklich braun-weiße Geschichte mitgeprägt hat oder noch dabei ist, sie zu prägen. Man kann durchaus sich auch mal eine Sendung vorstellen, die aus der Vergangenheit bis in die Zukunft reicht. Aber wichtig finden wir halt auch, sagen wir mal, eher vergessene Jahrzehnte zu würdigen. Zum Beispiel die 50er Jahre, was ja eben ganz spannend ist, oder die 60er Jahre. Da gibt es zum Glück immer noch viele interessante Menschen, die darüber was erzählen können. Natürlich auch die 80er, 90er, Nuller Jahre und so weiter. Aber ja, also nicht nur die üblichen Themen.
Grätsche ich gleich rein, macht gleich die Ergänzung hier, weil hier so das AFM-Radio sozusagen rangehalten wird. Unpolitisch. Es gab ja hier den Holocaust-Gedenktag.
Wenn ich eine Zigarette dreht.
Ich drehe, ja, ist ja nicht schlimm. Eigentlich möchte ich nur sagen, es geht um die Zeitzeugen, da habe ich eben so ein bisschen zusammengezuckt. Aber ich finde das lustig, dass sozusagen Zeitzeugen ist ja im Historischen immer sozusagen mit Holocaust-Überlebenden oder sozusagen Zeugen der düsteren deutschen Vergangenheit verbunden.
Würde find ich das schön, nicht das so
kenne ich aber gar nicht so.
Nee? Also das Wort Zeitzeuge ist für mich einfach durch jemand, die Jahrzehnte der hindurch immer anwendbar. Und was natürlich für nicht nur für die Geschichtsschreibung, sondern generell natürlich ein Problem ist, dass man nun zu den 30er und 40er Jahren nur noch sehr, sehr wenige noch lebende Zeitzeugen findet.
Ja, aber genau, Wolf macht ja auch eine neue Rubrik. Genau. Magst du da auch kurz was zu sagen?
Das gab einfach hier am Holocaust-Gedenktag gab es hier eine wunderbare, wie sagt man, Veranstaltung? Kranzniederlegung. Und dann gab es Norma van der Walde, die über Heiko und Gregor und Justus sozusagen eingeladen war. Justus hat hier auf der Bühne im Raum rechts daneben in dem Fernräumeraum sozusagen mit der Nachfahren, also ist ja gar keine Zeitzeugin mehr, sondern ist sozusagen die Nachfahren einer Holocaust, also eine Tochter eines Holocaust-Überlebenden sozusagen gesprochen. Du warst auch da, ne?
Ja, war also sehr, sehr interessant.
War ein sehr, 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 sehr spannendes Gespräch irgendwie und ich habe das mitgeschnitten. Es gibt dazu so ein halbstündiges oder ja, dieses ganze Gespräch mitgeschnitten. Das gibt's dann auch als Format zu hören in Unpolitisch und da wird's weitere Zeitzeugengespräche geben aus der deutschen ja, Vergangenheit, die so ein bisschen ja verbrecherische deutsche Vergangenheit, sag ich mal. So.
Genau, dann haben wir Daniela Wups noch dabei, die dann eventuell so ein paar Texte liest, sei es aus Fanzines, aus der Fanszene oder auch aus Blogs. Also da ist einiges geplant vom AFM-Radio und ja, passt auf, wir werden euch sicherlich darüber informieren, wenn das dann live geht. Gut, kommen wir zum Spiel in Bielefeld. Ich glaube, aus dieser Runde hier waren Wolf und ich da, aber es haben, glaube ich, alle zumindest gesehen. Mhm.
Wolltest du überhaupt hinfahren von Anfang an? Weil ich hatte gedacht, beim letzten Mal beim Millantor 07, dass du sagtest, Bielefeld irgendwo gucken. War das spontan, dass du hingefahren bist?
Nee, oder? War schon okay. Länger. Wir sind auch im Auto gefahren zu dritt, war sehr gemütlich. Und wir sind dann eben vor dem Spiel in der Alm eingekehrt. Okay. Das ist ein sehr, sehr empfehlenswerter Laden für Gästefans, die nach Bielefeld fahren. Da ist direkt hinter der Gästekurve ein Parzellengebiet oder Kleingartengebiet. Und da ist eben so ein ja Mischung aus Bistro, Restaurant, Kneipe, die dann eben auch jede Gäste-Fangruppe explizit begrüßt mit herzlich willkommen, liebe St. Pauli-Fans. Da war es jetzt so, dass die Polizei durchaus Präsenz zeigte, aber sehr passiv, sehr zurückhaltend, sehr angenehm, wie ich finde. Die waren also schon mit großer Mannstärke vorhanden. Da gab es ja vorher so ein paar Befürchtungen, dass sie vielleicht ein bisschen zu demonstrativ ihre Macht demonstrieren wollen, weil das ja mit den Dresdnern beim vorletzten hat Bielefelder Heimspiel ein bisschen Ärger gab und die Fürther beim Heimspiel danach das dann auch noch ausbaden mussten, aber da kann ich nichts Negatives sagen. Also es war sehr, sehr entspannt. Die Polizei war, wie gesagt, groß vertreten, aber alle immer komplett Helm runter und ja, hat man eigentlich so nicht wahrgenommen, außer dass sie halt im Weg standen.
Polizisten mit Helm runter, aber in der Kneipe.
Nee, in der Kneipe selber okay. Nicht, okay. Aber zumindest drumrum. Aber das gehen auch noch so 30, 40 Meter, bis man in der Kneipe dann, bis das Gebäude anfängt. Und auf dem Weg waren die auch nicht. Also die waren wirklich nur außerhalb und wie gesagt, kein nichts Negatives zu sagen.
Waren Bielefelder Fans in der Kneipe?
Nee. Also ich habe nachher irgendwann gegen Ende lief so ein älteres Ehepaar mit Bielefeld-Schal dann noch lang, aber wirklich von den Leuten, die da rumliefen, das war alles St. Pauli und ich glaube, die waren auch mal wieder überrascht von der Anzahl an Leuten, die denn da aufliefen. Also die waren auf den Getränkeansturm nicht vorbereitet. Die hatten draußen einen Grill aufgebaut, das war ganz cool. Die hatten also Steaks und Würstchen, die man dann da frisch gegrillt zu sich nehmen konnte. Leider keine Salate oder so, also für Vegetarier war da nichts bei. Aber ansonsten wirklich ein netter Laden und eben allein die Möglichkeit in so einem ja dann Open Air Bereich, sich doch mit relativ großer Anzahl von Leuten da noch gemütlich aufzuhalten, ohne Stress. Das war natürlich sehr schön.
Ist ja die Anreise? Nee, das ist ja das Krasse, das ist die kürzeste Anreise, das dichteste Auswärtsspiel, was wir in der Zweitligasaison haben, so. Das ist.
Doch.
Noch. Na gut.
Ja, nächstes Jahr in der ersten Liga ist das ja anders, da bleibt ja immer in Hannover drin und Wolfsburg, also. Egal.
Da sind dann kürzere Anreisen. Nee, ich bin mit dem Auto gefahren und früh morgens los und das war alles sehr, sehr genehm, entspannt, irgendwie lustig. Dann P5 Parkschein gehabt, also gesucht, wo der Parkplatz ist, da ist aber nichts ausgeschildert. Da parkst du ja irgendwie auf so einem Schulgelände, wo sich ein Parkplatz an den anderen irgendwie anreiht. Irgendwann haben wir einfach geparkt und sind Richtung Stadion gegangen und da war dann auch lustigerweise gleich der Gäste-Stehplatzbereich und da war dann eine große Gruppe jugendlicher, junger Männer, Fußballaktivisten, die alle kollektiv irgendwie auf der Mütze hatten so und wir waren deutlich zu sehen, dass wir St. Paulianer waren, zwar alle irgendwie in Zivil, also nicht mit irgendwie großen braun-weiß-farbigen ja. Fan-Accessoires und so und da wurde ein bisschen geguckt, aber das war halt lustig, also es war
Also kollektiv vielleicht kurz erwähnen, ist die Ultragruppierung von Arminia, wer sich da jetzt
erinnert. Eine, ne? Das eine.
Ja, ich kenne mich so detailliert, kenne ich mich nicht aus. Aber
ich mich auch nicht.
Das waren zumindest die, die die Stadionverbot La Perbana gegrüßt haben. Also
genau.
Also die relevante Gruppe dann wahrscheinlich.
Ja, das sind aber die auch, die wirklich da Stadion, also Fankultur auch mitmachen. Und die durften da sozusagen auch durch den Presseeingang rein oder mussten da vielleicht sogar rein. Also gar nicht durch diese kleinen Schleusen, sondern waren da in so einer 40, 50, 60 Mann starken Gruppe, weil die halt diese Choreo vorbereitet hatten da. Und dafür auch sozusagen sehr, sehr rechtzeitig. Wir waren über 2 Stunden vor dem Spielbeginn da. Haben uns da noch getroffen, weil Hanul war da übrigens genau.
Hanul
Park macht ja auch was. Einen Tag mit. Und dann war sozusagen, er wollte eigentlich mit Sven Brooks oder irgendwie oder sonst wie was machen. Und dann hat er gesagt, okay, dann mache ich was mit Wolf. Man weiß ja gar nicht, was du so machst. Und dann musste ich mich noch selber verkabeln. Also hab selber noch irgendwie in einem Krawattenmikro mich ausgestattet und mitgeschnitten und Hanul hat dann immer, ja, was machst du jetzt gerade, was machst du hier? Und dann,
wer ist das?
Hanul Park ist ein junger Aktivist der Passanten gewesen, ist das richtig? Ist er da zuerst eingestiegen? Und dann Carpe Diem, einer der ersten Vorsänger, als die Ultras sich langsam gegründet haben, stand er an der Gegengerade am Zaun mit Megafon, also einer der ersten Vorsänger, und er hat das Osarme rangebracht zum Millantor, weil die waren mit einer U16-Fahrt des Fanlands in Bordeaux, auch mit HSV dabei und haben da sozusagen irgendwie...
Ist das alles geschichtsträchtig?
Ja, das ist halt so, das ist halt... Ihr habt ja gesagt, alter Mann, jetzt kann ich auch schon mal ein bisschen...
Was du aber eigentlich sagen willst, ist, dass der auch einen Teil der AFM-Radio breiter Aufstellung mitträgt.
Dieser Redaktionsvielfalt sozusagen.
Genau.
Also er trägt so ein Format als junger, erfahrener, auch Fanzine-Macher und Typ, hat er da sich das Format ausgewählt, einen Tag mit, und dann verkabelt er immer eine bestimmte Person am Spieltag und begleitet den halt sozusagen und saugt ganz viel Material ein und schneidet dann irgendwie Sachen zurecht und wird das dann sehr entspannt bereitstellen. Ich bin gespannt. Also,
und das wird er definitiv gut machen. Er ist nämlich beruflich auch Journalist und arbeitet für, ich weiß nicht genau, ARD, Sportschau.
Er ist bei der Sportschau und ist dann in Köln gewesen, hat sich da vorgestellt, um da so was zu machen. Und ist auch ganz lustig, weil er hat auch einmal beim AFM-Radio sozusagen den Live-Reporter für die Hörplatz-Reportagen gemacht. Und ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, guten Abend, meine Damen und Herren. Also das war so, da hast du gedacht, das ist der junge, geschrumpfte Ernst Huberti neben dir sozusagen. Ja.
Ja, dann war Spiel zu der Choreo. Wer da noch mehr wissen möchte, kann ich nur das nach dem Spiel Gespräch mit Tristan empfehlen. Der hat nämlich da ein bisschen was zu erklärt, wie das zustande kam. 800 Jahre Bielefeld und der Leineweber, der da zu sehen war und so weiter.
Das war der Leineweber?
Der Leineweber,
ja. Der hatte ja die gleiche Tätowierung auf der Brust wie irgendwie Stefan Krämer, der Bielefelder Trainer.
Genau, ja, genau. Also die haben diesen Leineweber, der steht da wohl als Figur irgendwo in der Stadt rum, und den haben sie halt so ein bisschen adaptiert, indem sie eben das Bielefeld-Logo auf die Brust quasi tätowiert haben. Aber ansonsten sieht das eben sehr schön aus. Das kann man auch als Foto, habe ich das auch im Blog hinterlegt, also da.
Die Pfeife?
Der Leineweber? Hat er im Mund, ja.
Der Leineweber raucht oder ist das der Stutenkerl?
Das sagt ja, auch nichts. Keine Ahnung.
Okay. Bin ich schon vor 15 Minuten ausgestiegen, muss ich sagen.
Okay.
Überhaupt keine Ahnung, was die Männer hier reden.
Das Letzte ist was zu essen.
Ich hab auch versucht zuzuhören.
Nee, der Stutenkerl ist eine Gebäck, ist so ein Gebäck. Das ist halt so ein Hefeteigmännchen.
Ja, das gibt's an Nikolaus immer.
Genau, das gibt's an Nikolaus, und das ist so ein Typen, der kriegt immer sozusagen so eine weiße Tonpfeife rein, und das ist sozusagen in dem westfälischen Raum von Münster bis Bielefeld irgendwie der Raum, wo dieser Stutenkerl halt irgendwie immer die Pfeife in den Mund kriegt. Das ist ganz wichtig.
Ich kenne nur den Pfefferkuchenmann aus Shrek, aber...
Genau, und der Stutenkerl heißt, wenn du weiter nach Süden kommst, Weckmann habe ich irgendwann.
Ja, genau, das kenne ich, genau. Genau, weil das ist nämlich der Teig, das ist so wie Wecken oder so ein Hefeteigartiger...
Was hat das jetzt mit dem Leineweber zu tun?
Nein, auf diesem Banner ist dieses Männchen, das war wie so eine Graffiti-Zeichnung, also es war so ein schwarz-weiß Banner, wie so ein Schild. Das Schild ging über die gesamte Nordkurve ist das, oder welche ist die Bielefelder?
Frag mich doch nicht.
Okay, also auf alle Fälle die Bielefelder Fankurve, ging halt in der Choreo sozusagen so ein Schild runter. Auf der einen Seite war es der Stadtwappen, dann haben sie das runtergerollt und dann haben sie es von der anderen Seite wieder hochgezogen und dann war die Rückseite zu sehen. Und da war halt dann sozusagen ganz, ganz, ganz riesig groß dieses Mannequin. Dann gab es noch so ein paar architektonische Zitate aus Bielefeld, aus der Stadt, eine Brücke irgendwie mit Viadukten, bla.
Und okay. Deswegen hat St. Pauli da unentschieden gespielt, jetzt wegen all dem.
Wegen all dem, ja, das genau. ist
gibt übrigens schöne Fotos beim Ostblock auf dem Blog.
Vom Stutenkerl oder
von? Nee, von den Choreos und so. Nee, schönen Bericht
geschrieben. Ja, genau.
Ostblock.
Ja, dann ging das Spiel irgendwann los und das Erste, was mich gleich furchtbar geärgert hat, war, eigentlich hätten wir einen Elfmeter bekommen können, wenn Gagelmann ihn denn gegeben hätte. Aber es wäre eine Fehlentscheidung gewesen, weil Schadkowski ist mal wieder geschwalbt.
Ja, und also
finde ich scheiße.
Ich saß im Vivo beim Fundbüro. Wenn man mit Kindern Fußball gucken gehen will, dann lohnt sich das da, muss ich sagen. Sofas, 5x5 Meter Leinwand.
Vivo?
Vivo. Das ist beim
Ach Fundbüro. Ach so, Gaußstraße, Ecke, Berkant Algarn. Okay.
Ja?
Berkant Algarn betreibt die Kneipe im Vivo und drin, okay. Ex-Spieler bei St. Pauli.
Auf jeden Fall war ganz lustig. Hinter der Fußballleinwand spielte ein Michael Fronzek-Double Billard. Ich habe mich erst erschrocken. Das war auch so ein kantiger Typ mit Glatze.
Also potenzieller
so.
Trainer bei uns.
Ja, genau. Eben, ich dachte, ich gucke nicht richtig. Naja. Was wollte ich erzählen? Ach so, ich habe das Kindern. Auf einer 5x5 Meter Leinwand gesehen und für mich war sofort klar, Schadkowski Ehrenrunde,
ey. Aber quadratisch Fußball gucken ist jetzt
ja, auch... Ja, Mann, dann lass 5x3 Meter sein. Lass mir doch auch mal hier so ein bisschen meinen kreativen Raum.
Ist ja gut.
Ich mach das hier ja ehrenamtlich.
Ja, ja.
Als Einziger.
Genau.
Unter hochbezahlten Profis.
Aber Schadkowski war auch im Stadion zu sehen. Ich weiß nicht, warst du im Gästeblock?
Ja.
Hast du es gesehen von da, dass das nix war?
Nee.
Okay.
Also ich habe gesehen, der fällt, ich habe gehört, er pfeift, ich habe mich erstmal gefreut und dann habe ich gesagt, oh, blöd, war wohl wieder eine Schwalbe, weil war das in Aalen, glaube ich, wo er auch schon gelb für eine Schwalbe gekriegt hat und hat er nicht nötig. Er ist
vor allem ist das die dritte gelbe Karte und zwei für Schwalben.
Ja, zumal der Nöte in der Mitte. Ja, Nöte in der Mitte steht da völlig frei, wenn er da spielt. Also hat er nicht, muss er fußballerisch sowieso nicht und musste er in der Situation halt erst recht nicht.
Ja, aber dann gab es die Gegenbewegung oder fast die Gegenbewegung sozusagen.
Ja, der Elfmeter. Und da, Herr Hübner war das, glaube ich, der hat im Hinspiel den
Elfmeter... Schönfeld.
Ach so. Also Hübner, wer gefault wurde, weiß ich nicht.
Okay.
Aber Hübner Schönfeld. Hat geschossen im Hinspiel 1-0 Endstand und da habe ich jetzt gedacht, oh, aber dann haut er das Ding an die Latte und ja, war im Block durchaus gut Laune, sag ich mal.
Aber hast du denn das Foul gesehen?
Ja, also ich habe im Stadion habe ich gedacht, ich glaube, das kann man geben. Ich habe am Anfang noch ein bisschen gehofft, der ist außerhalb gewesen. Aber so, ich habe jetzt einmal die Highlights geguckt. Ich glaube, das ist schon okay.
Echt? Bei uns aus der Perspektive, also für mich sah es so aus, nie und nimmer ein Elfer sozusagen. Also klar, das Schönfeld da, der ist langsam in der langsamen Bewegung, der bleibt genau da, der bleibt nah am Gegenspieler. Also ist ganz klar, der will das Ding haben. Sah so aus. Ja. Also ich meine, da habe ich mich echt gefragt, ob ich bei jedem Elfmeter, der gegen uns gepfiffen wird, sagen, das ist niemals ein Elfmeter. Ernsthaft nachgefragt.
So ja, aber das war schon so ein Ding, wo man sagen, also ich finde, man kann ihn geben, weil er berührt ihn irgendwie, er geht zum Fuß mit seinem, er fällt dann halt. Aber es gibt, glaube ich, auch genug Schiris, die den dann nicht sehen oder nicht geben oder beides.
Ich habe ja nach der gelben Karte und nach dem Elfmeter habe ich gedacht, der Gagelmann, der hat bestimmt den Millern-Ton mit Fabian Boll gehört, weil Fabian da so über ihn gemeckert hat und deswegen pfeift er jetzt nur noch gegen uns. Aber wie gesagt, das nach den Highlights habe ich beides mal gesagt, das kann man so machen und war schon.
Außerdem hat er permanent abseits gepfiffen, in aller Regel richtig, aber mindestens einmal auch falsch gegen Bielefeld. Ne,
wisst ihr, wer ein guter Gesprächspartner noch für die Runde wäre? Sagt euch Dieter Knecht, kennt ihr Dieter Knecht?
Mhm.
Der Schiedsrichterbetreuer, früher hatten die Vereine Schiedsrichterbetreuer, das ist jetzt so ein bisschen von der DFL oder vom DFB auch so ein bisschen verboten worden, weil die haben die Schiedsrichter halt irgendwie so herzlich eingeladen in alle möglichen Gaststätten, die auch ein bisschen teurer sind, so, dass das dann irgendwann schon so Richtung Bestechung ausgelegt wurde und es war lustig vor dem Spiel.
Im Fußball doch nicht.
Nein, im Fußball nicht, aber das ist so ein bisschen die Begünstigung. Freier Eintritt in die teuren Etablissements sozusagen ist dann wurde so ein bisschen abgeschafft. Und lustig war, dass Dieter Knecht sich mit dem Bielefelder Schiedsrichterbetreuer sozusagen getroffen hat und der sagte dann, ja, irgendwie Peter Gagelmann, ich weiß gar nicht, wann wir zuletzt unter Peter Gagelmann verloren haben, da muss ich meinen Opa fragen. So irgendwie. Und sagte dann auch, und das fand ich noch geiler, dass er gesagt hat, die Linesman, also die Leute an der Linie, ich weiß Gorniak und wie ist der andere noch? Dass das tolle Linienrichter sind, so, dass das echt gute Linienrichter sind. Und
das erklärt den Blick fürs Abseits.
Ja, aber am Gespann lag es ja auch nicht, dass wir gefühlt verloren haben.
Abgesehen davon wollte ich nur kurz sagen, dass ja irgendwie der FC St. Pauli in Bielefeld über die letzten 500 Jahre irgendwie ganze 2 Auswärtssiege zustande gekriegt hat. Und das kann nicht alles Gagelmann gewesen sein. Das wäre natürlich eine schöne Vorstellung, dass irgendwie der junge Gagelmann, 6-jährig, irgendwie Anfang der 80er Jahre...
In Bremen zu Hause am Radio.
Der kleine Peter mit der Fahne.
Aber die sind auch alle ganz schön lange hier, die Auswärtssiege, die beiden.
Ja, wir haben so oft ja in den letzten Jahren noch nicht da gespielt. Wir sind
ja nö, aber so, es kam immerhin, kommt immerhin eine über zweistellige Zahl an Spielen zusammen, so in den Jahrzehnten und, ja.
Aber mal ernsthaft, wo haben wir denn in den letzten Jahren auswärts gewonnen? Also jetzt irgendwie die Aufstiegssaison war anders und jetzt diese ist es so ein bisschen anders, genau. Aber.
Das war in aller Regel Rostock. Es gab auch so einen angeblich professionellen Fußballverein mit obszön blauen Farben, bei dem wir auswärts relativ gut ausgesehen haben in der ersten Liga. Also ich glaube schon Auswärtssiege hatten wir, das eine oder andere Mal.
So. Ja, aber nicht so geballt wie diese Saison, habe ich den Eindruck.
Wolf. Ich möchte was wissen, sozusagen. Der Gästeblock, war der immer hinterm Tor?
Nee, ich habe auch gesagt, ich war einmal auf der Gerade.
Genau.
Das war dieses wunderbare Spiel mit einer Plexiglasscheibe, wo auf der anderen Seite irgendwelche Bielefelder Kinderhools waren, die dann immer meinten,
pöbeln zu müssen.
Und dann hat irgendwann nämlich der St. Pauli-Block dieses Kinderrumgeeier bestraft, indem wir immer gerufen haben, Bielefeld, Bielefeld,
St. Pauli, St. Pauli.
Und das bestimmt 10 Minuten lang.
Genau, mit hoher Stimme gegengerufen.
Definitiv ein Highlight meiner Auswärtskarriere, dieses Spiel in Bielefeld.
Ich fand das so krass, weil dieses Spiel, ich weiß nicht, war das ein 2-2 damals
das
auch?
Das weiß ich nicht mehr, das kann gut sein, ja.
Ich habe irgendwie das Gefühl, das war so richtig so ein Spiel, wo es richtig turbolaut aus dem Gästeblock war. Und ich hatte den Eindruck so, dass die Platzierung auf der Gegengerade, sozusagen Dach drüber, seitlich eine Wand, irgendwie den Gästeblock tierisch laut gemacht habe. Und jetzt habe ich gedacht, da hinten so ein Streifen an dieser Hintertorkurve irgendwie war anders. Also es war auch gefühlt leiser.
Ja, es war auch auf Sitzplatzbereich nicht permanent durchgängig gesungen. Also der Stehplatzbereich hat wie immer alles gegeben und im Sitzplatzbereich, boah, das war schon zäh teilweise. Also wir haben unsere Schwierigkeiten gehabt, da die Leute mitzureißen.
Wart ihr direkt daneben? Ihr habt direkt daneben
gesessen? Nee, wir haben ziemlich genau in der Mitte hinterm Tor
gesessen. Also war noch das hinter dem Pufferblock noch? Also da war ja so ein Netz gespannt, sondern da drin.
Also schon im Gästeblockbereich Sitzplatz, aber eben relativ weit weg von den Stehplätzen in die Mitte der Kurve hinein. Was mir gerade einfällt, Hans, damals Schwalben, gab's sowas schon?
Eigentlich nicht bewusst. Kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Das ging auch mir zur Sache. Und die Leute selber, die gefoult worden sind, die sind auch wieder aufgestanden und haben weitergemacht.
Obwohl es keine Schienbeinschoner gibt.
Es gab keine Schienbeinschoner.
Man konnte ja auch gar nicht auswechseln.
Das war genau der Punkt.
Eben. Man konnte nicht auswechseln und die waren auch härter im Nehmen als die heutzutage. Und von Schwalben habt ihr ja gerade gesprochen. Das glaubst du was alles nicht.
Nee.
Ich kann mich nicht erinnern.
Zu Recht.
Und gemacht habe ich selber auch keine.
Richtig, genau.
Welche Position hast du denn überhaupt gespielt?
Links außen.
Guck mal an. Ja. Das machen wohl die Fans.
Torhüter und links außen. Torhüter und links außen, ne?
Das war genau das, was einem durch den Kopf ging und keiner traut sich richtig nachzufragen, ey.
Hab ich mir gedacht.
Ja, gut. Ich war immer ein bisschen dick, ich war immer links draußen.
Ja, okay. Dann ging es aber im Spiel. Super, eigentlich. Ich fand, es war relativ ausgeglichen eine ganze Zeit lang, aber irgendwann kam halt dieser doch sehr schöne Pass von Tribul, den Nöte irgendwie weiterverarbeitet hat. Ich weiß nicht, ob es bewusst war oder unbewusst. Und mein Lennart T. nach dem ersten Tor im ersten Spiel, jetzt auch das zweite Tor nicht ganz zweiten Spiel, aber zumindest im ersten Spiel nach der Winterpause.
Ich habe mich so gefreut für dich.
Ich glaube, Warabetz hat irgendwie zu sehr den Millanton-Podcast gehört, deswegen hat er ihn drin gelassen, bis der überhaupt nicht mehr laufen konnte, ey. Das ist echt.
Aber guten Eindruck hat er ja schon in der Halle gemacht, bei den Hallturnieren, ne?
Die Spiele sind auch kürzer. Die sind echt viel, viel kürzer.
Ja, es geht, glaube ich, wohl weniger darum, als vielmehr, dass er sich präsentiert hat dem Trainer gegenüber.
Ja,
deswegen wohl aufstellt.
Das ist auch gut. Also als Stürmer sozusagen, Stürmer, das sind 45 Minuten Stürmer.
Man kann ja ein Jobsharing machen mit.
Genüge, aber
bei uns kann er niemals anfangen mit denen, mit so kurzatmig. Das ist ja da, so 45 Minuten.
Ja, das ist ein Melaton ungeeignet, genau.
Aber das ist, wir arbeiten hier auch nicht in der Sauerstoffschuld, ne?
Oh doch, wir verursachen die Sauerstoffschuld.
Deswegen, das kann sein bei den Hörern, ne?
Deswegen machen wir diesen Podcast ja auch frierend bei offener Tür, weil sonst die Sauerstoffschuld schon nach 10 Minuten so hoch ist.
Frierend. Letztes Mal hast du dich noch ausgezogen hier, weil dir so warm war.
Aber ich arbeite jetzt
länger mit der
Sauerstoffschuld, werde ich meinem Chef das nächste Mal sagen. Nee, Chef, jetzt gerade nicht.
Ich arbeite in der Sauerstoffschuld.
Mit deinem Chef gehe ich Freitag essen. Na egal.
Ja, und du warst auch auswärts mit dem.
Ja, stimmt.
Ich habe auch, ja.
Was hast du gehört?
Ich habe immer geguckt, ob er winkt, wenn im Fernsehen.
Ach so, ja, haben wir bestimmt.
Wir sollten ihn ja mal grüßen können. Wir sollten das hier umbenennen in Business Punk oder so.
Business Ton, ja. Ja, dann war Halbzeit und dann kam ein.
Wieso geht ihr eigentlich essen?
Lecker. Dann kam ein Traumtor. Von der ganzen Entstehung her super. Nöte konnte dann nicht mehr viel falsch machen, hat er auch nicht, aber ich fand die Entstehung war super.
Ja. Das war richtig schöner Fußball.
Ja, seufz. Und dann habe ich gesagt, ist gut, reicht, locker.
Ja. So haben wir es alle geglaubt.
Glaube ich auch, alle.
Aber wie konnten wir das glauben? Wir kennen diesen Verein doch.
Ja, und dann kam Kasper.
Ach nee, nach dem 2:1 und der 92. Minute, da muss ich ehrlich sagen, habe ich aber auch dran geglaubt, dass sie das Ding gewinnen. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Da hatte ich schon Angst. Also so nach dem Gegentor dachte ich so, oh, da muss nur einmal noch was schief gehen und dann.
Ich meine aber auch, dass nach dem Gegentor also wirklich so ein Knick durch die Reihen dann irgendwie ging. Das
war. Ja, sie hatten vor dem.
Hab da nur noch vornüber gebeugt.
Genau, vor dem 2:1 hatten sie noch 2-3 Möglichkeiten, das 3:0 zu machen. Dann wäre auch durch gewesen, aber da spielt man halt einfach nicht clever zu Ende und dann, ja, lässt man sich halt wieder 2 Kopfballgegentore schenken.
Aber das Wunderschöne an diesem Spiel ist doch auch, weil ich fand es auch ein bisschen komisch, es war eine lange Winterpause, man sieht zum ersten Mal wieder Fußball, da ist so die Frische und die Aufnahmefähigkeit und sozusagen das Löschpapier so trocken sozusagen, dass man sagt, wow, endlich wieder die Fußballfeuchtigkeit auf die Rezeptoren.
Schade, sozusagen, dass man glänzende Augen nicht im Radio sehen kann. Wolf bricht hier fast in Tränen aus.
Ja klar, nee, ich fand das wirklich ein geiles Spiel. Ich fand das wirklich ein gutes Spiel und Bielefeld hat wirklich super, also gut aggressiv draufgegangen, so, und haben uns wirklich das Leben extrem schwer gemacht mit ihrer Leidenschaft und mit ihrem wahnwitzigen,
die haben keine Zeit lassen. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die erste Halbzeit deutlich intensiver war als die zweite. Also dass die erste Halbzeit waren beide, haben sich aneinander aufgerieben und dann in der zweiten,
dann wird's
da
aber
waren
spannend.
Dann die Spielzüge ein bisschen flüssiger, aber dafür seltener.
Genau. In der zweiten Halbzeit, was fand ich dann auch, das passt so ein bisschen so, als hätten die Trainer beide in der Pause gesagt, Jungs, alles schön und gut, aber hier, wir haben eine Taktik. Pass mal ein bisschen mehr auf, was ihr
und
da macht.
Ist also genau, der Taktik ist genau das Stichwort. Weil wenn du das, es gibt ja, ihr kennt Spielverlagerung, ne?
Ja, die haben das Spiel, das werden wir auf jeden Fall verlinken, ja.
Spielverlagerung, ein Gesülze, geiles Ding, geil, super geil. Ich mag, ganz cool. Spielverlagerung, ich mag das normalerweise. In diesem Fall war es wirklich nur ein Talk über Spielverlagerung. Ich mag manchmal die Neue Züricher Zeitung. Ich kaufe mir die einmal im Jahr oder zweimal und lese den Wirtschaftsteil. Und was da an funktioneller Sprache gesprochen wird, geschrieben wird, ist genauso ähnlich wie da bei Spielverlagerung. Nur, dass die mehr Sätze machen und geschwollener, fluide Verschiebung im Mittelfeld etc. Egal. Was ich sagen will, ist, dass die Spielverlagerung einfach nicht geschnallt hat, dass dieses Spiel einfach zu analysieren ist. Du hast 4 Tore. Jedes Team schießt 2 Tore. Bei St. Pauli schießen beide Stürmer Tore. Beide. Bei Bielefeld schießt ein Stürmer beide Tore. Der liebe Tristan, das war das Vorgespräch von Mike, sagte, Klos und Pschibilko werden niemals zusammen im Spiel spielen. Beide sind große, fast 2 Meter große Spieler, die kopfballstark sind, aber auch mit dem Fuß was können. Nun kommt aber Herr Pschibilko als Einwechselspieler bei Bielefeld als zweiter zentraler Stürmer dazu. Und damit holen die den Punkt. Und damit biegen die das Spiel um und für uns eine gefühlte Niederlage. Also eigentlich hat Bielefeld das Spiel gewonnen durch die taktische Variante. Wir haben es nicht geschafft. Unsere Einwechslungen haben uns kaputt gemacht, haben Spielfluss rausgenommen, haben die Souveränität im Ballbesitz rausgenommen etc. Und Bielefeld hat sozusagen das taktische System durchgebracht. Und das finde ich einfach, das ist das Spiel. Das sind 4 Stürmertore, bei St. Pauli 2 mit dem Fuß, aus dem Spiel raus. Bei Bielefeld 2 Tore mit dem Kopf, keine Standards, aus dem Spiel raus. Sensationell. Das steht auf der Pappe, finde ich, nachher auf der Spielanalyse. Und das ist gut. Das ist stark.
Bisschen was am Helm hat der Mann, ne?
Ja, ist. Widersprich mir.
Nein, ich trau mich jetzt gar nicht.
Erzähl.
Nee, sag. Ich finde das schon. Ich finde das ja alles faktisch richtig, was du sagst, aber diese Vehemenz.
Okay, das ist halt die Leidenschaft irgendwie, die, ja, ich fand's gut. Und ich fand's lustig, dass sozusagen der Tristan genau das gesagt hatte und in der Mixzone konnte ich dann halt mit den Spielern quatschen und genau die Fragen stellen, so weiter und so fort. Und das war gut. Also das war eine Info irgendwie hat gesagt, oh, hast du das gehört hier? oh, Gespräch vorher, bla 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 und so, das war langweilig, da bin ich bei eingeschlafen und irgendwie war doch, ist ein Fitzel dabei, also ist irgendwas dabei, was
kickt. Jetzt ist mir gerade das Trommelfell geplatzt.
Achso, das war hier das Schnalzen.
Ja, also was mir auf jeden Fall nach dem Spiel gut gefallen hat, ist, wir haben nicht einen Trainer gehört, der sagt, ja, wir haben echt alles gegeben und wir hätten auch gewinnen können, sondern wir haben gesagt, oder Vrabets hat gesagt, scheiße, gefühlte Niederlage, sowas darf uns nicht passieren, so haben wir keine Chance zum Aufstieg, weiterarbeiten, aber dafür gibt's noch mal einen auf den Koffer. Ich hab gestern mit Hans telefoniert und du sagtest auch, bei Vrabets hast du ein super Gefühl, bei Fronzek hast du es eher skeptisch betrachtet.
Genauso war meine Gefühlslage. Ich habe noch ein gutes Gefühl zu dem Vrabets, muss ich ehrlich sagen. Er hat das mit dem Sturm hingekriegt, dass da wieder Tore geschossen werden, auch verschiedene Leute, die das gemacht haben.
Mike's Handy klingelt. Mein Handy ist das
kann
nicht.
Kann das sein, dass es meins ist?
Das kann sein. Hey, geh mal ran, geh mal ran. Das ist gut. Halt möglichst nah dran, Lautsprecher an und dann...
Nö.
Hans, ich höre hier.
Egal. Also nochmal. Franz Vrabets, super.
Ich finde die gut. Und dass er auch die Abwehr oder die Verteidigung noch wieder hinbekommt, davon bin ich auch überzeugt. Dass das mit den Toren in den letzten Minuten nicht mehr klappt. Das passt. Ich sagen, habe gutes Gefühl.
Und du hattest,
weil er auch Psychologe ist und spricht mit den Leuten und so weiter und so fort und kann sie auch gut motivieren und einteilen und so weiter. Ich habe wirklich gutes Gefühl.
Und die Äußerung bei Fronzek war aber nicht so positiv bei dir gestern.
Nein, erstens.
Das ist jetzt die SMS.
Alles gut.
Fronzek, er sagt, du darfst nichts sagen.
ich versteck das mal. So, Fronzek, ja, vielleicht erst mal doch voreingenommen, weil er schon vorher bei zwei Vereinen, glaube ich, gescheitert ist. Und dann habe ich gedacht, Mensch, der zu St. Pauli, muss das sein? Ich hatte mir da eigentlich was vorgestellt, aber jetzt haben wir mit dem Vrabets meiner Ansicht nach den richtigen. Junger Mann, der identifiziert sich mit dem Verein und ich glaube einfach mal, dass das klappt. Ob es mit dem Aufstieg klappt, das will ich nicht unbedingt sagen, aber dass wir auf alle Fälle bis zum Schluss oben mitspielen.
Ja, ich denke, mehr kann keiner verlangen. Das sieht auch da ganz gut aus.
Und deswegen sieht das so, das 2-2 in Bielefeld auch nicht so tragisch. Wir sind dann nach wie vor oben dran.
Aber du hast schon recht, ne? Das 2-2-Spiel, das ist so ein, Stanislavski hätte gesagt, wir haben uns nicht belohnt.
No.
Ja. Super gespielt, haben uns nicht belohnt. Nächstes Mal wieder versuchen.
Das wäre ein schönes Fabert Schlusswort für unseren Podcast übrigens auch. So, wenn wir fertig sind, wir haben uns auch immer nicht belohnt. Und unsere Zuhörer auch nicht.
Ich dachte, die Belohnung ist, dass wir gehen dürfen.
Stimmt auch wieder, ja, wir belohnen euch jetzt. Noch haben wir uns nicht belohnt, aber gleich.
Halb neun, denkt dran.
Ja, ich bin schon aufgeregt.
Hat er mal wieder, ja. Haben sie schon, ist schon, haben wir hier eigentlich irgendwie...
Nein, haben wir nicht, weiter. HSV wollen wir nicht mehr drüber reden.
Wir haben noch drei
das
Minuten.
Das hast du jetzt gesagt, ich habe überhaupt gar nicht gesagt, was ich meinte.
Dieser fängt Mann, ja gleich ey, das ist doch ganz logisch, ey, alle HSVer, die können uns unsere Pokalhistorie immer noch vorsingen. Und wenn sie jetzt gegen Bayern rausfliegen, wir fliegen jede Runde raus und selbst gegen die letzten... Gurkenheimer, ja, genau. meistens, okay, Regensburg, dann können wir uns wieder.
Oder, nee, was war das nochmal? Münster?
Preußen-Münster, ey, Preußen-Münster. Die ihren geiles Höhepunkt, Stadion. Der Höhepunkt.
Es gibt einfach Sachen, die macht man nur einmal richtig, wenn man auch nur einen Funkenstil hat und DFB-Pokal ist so eine Sache.
Außerdem, guck mal, wenn wir im Pokal spielen, sind wir das Highlight für unsere Gegner, für Preußen-Münster oder so. Wenn der HSV im Pokal spielt, fragen sich alle, ob die überhaupt mit Elbmann anreisen.
Pokal.
Ja, wie sind wir da jetzt wieder drauf gekommen? Egal.
Du wolltest ja unbedingt mit HSV reden.
Nee, du hast doch egal.
Die ganze Zeit.
Ne? Ich möchte ganz gerne nochmal fragen, wie ist denn am Fernseher die Stimmung rübergekommen aus Bielefeld?
Ich fand's so mittel, was ich mitgekriegt habe. Das lag möglicherweise daran, wo die Mikros stehen. Also zumindest habe ich immer den Eindruck, dass das, was ich im Fernsehen höre, oft nicht mit dem korreliert oder korrespondiert, was dann welche von vor Ort erzählen oder man irgendwie liest oder auch wenn wir teilweise die Berichte auf St. Pauli TV sehen, die sind dann auch oft lauter plötzlich oder leiser, je nachdem. Also ich glaube,
interessant war, dass in meiner Wahrnehmung, ich habe das in der Kneipe auf Sky geguckt, da schienen mir die St. Pauli-Fans lauter als später in der FC St. Pauli-Filmerkiste, da waren die Bielefeld-Fans lauter.
Getrennt. Ja, aber erst nach dem 2-1, ne?
Nö,
da wurden die lauter, ne?
Schon. Ich habe da nur so
Real-Life-Dings
vom Store, da habe ich mir die ersten 5 Minuten nochmal angeguckt heute. Und
ich glaube, insgesamt darf man dem Fernsehen da nicht trauen. Ich bin sogar fest davon überzeugt, dass die Einspieler machen, wenn es sein muss.
Da sagt Wilko was.
Dass ich Fernsehen...
Da bist du an einer ganz großen Geschichte dran.
Nee, aber also ich meine, selbst wenn ich Fernsehen wäre, würde ich das nicht mal verhehlen. Also
das ist bisschen Stimmung in Hoffenheim.
Also den Knaller Wolfsburg-Hoffenheim haben übrigens gestern 11.000 Leute geguckt.
Die spielen aus Wolfsburg heute.
Live?
Nee.
Wie, nee. Wirklich?
Wer ist denn weitergekommen?
Beide. Hab ich gerade in der Mopo gelesen.
Da waren 11.000 verkauft, aber die Karten, erst heute.
Ja, Karten. Oh
Gott, da waren 11.000 Menschen im Stadion?
Wirklich? Nee, Karten verkauft, Entschuldigung. Ich habe den Mopo-Artikel nicht mal zu Ende gelesen.
Dass du überhaupt die Mopo liest, ist schon.
Ja, das finde ich
beim auch. Dönermann habe ich.
Aber ich bin stolz gelesen. Auf dich. Ich glaubte nicht, dass du lesen kannst. Das ist wieder was dazugelernt.
Ja. Oh, ihr habt nicht gesehen, wie ich wissend genickt habe.
Ich habe wissend genickt. Wolf, du nimmst doch mal die Stadionatmo auf. Rette uns. Wie war die Stimmung?
Puh, ich finde es schwer, weil... Ich nehme die zwar auf,
misch die aber auch zurecht hinterher.
Und dann zieh ich die Stücke raus, wo wir laut sind und schmeiß die dann sozusagen in den Podcast rein oder nehme die als Unterleger sozusagen. Aber
und ich habe immer geglaubt, das wäre authentisch.
Ja, das denkst du nur. Das ist die Auswahl. Die Auswahl macht sozusagen parteiisch.
Das, was wir hier machen, ist ja auch alles zusammen.
Wie hast du es denn im Stadion empfunden? Hast du in der Mitte gesessen, der gerade?
Ja, oder? Genau. Ziemlich, also ganz ticken links in der Hälfte, also dichter zu unserem Gästeblock. Schwierig. Also ich hätte gedacht, also aus der Erinnerung damals gegen gerade Stehplatz habe ich gedacht, wow. So knallhart laut, das ist richtig der Föhn. Und am Anfang, es ist immer lustig, wenn du dann im Stadion bist, Technik ist aufgebaut und es füllen sich so langsam die Stehplatzkurven. Bielefelder Kurve war schon richtig voll, die hatten schon ihre Flatterbänder gespannt, an denen dann diese ganzen Banner hochgleiten sollten und dann auch, das hat auch toll geklappt. Dann stehen da rechts 2000 Leute schon in der Kurve und links St. Pauli, Gästeblock, da kommen die ersten 60 rein oder sind drin und plötzlich geht der irrsinnig laute Föhn los, also weil dann das erste Einsingen, also das erste akustische Signal des Gästeblocks an die anderen. Da denkst du, wow, hallo, da geht richtig sozusagen die Föhn, also die Phon oder wie sagt man, Phonstärke, da geht richtig eine Welle raus. Das geht, ist richtig hart, laut. Und während des Spiels irgendwie egalisiert sich das dann. Also das passiert dann nicht mehr. Also so eine klare akustische Überlegenheit wie zu weit vor Anfang der Partie hat es dann nicht mehr so richtig gegeben. Weiß nicht, was das für ein Phänomen ist, aber...
Also ich habe Bielefeld eigentlich nur wahrgenommen, wenn sie diesen Wechselgesang mit der Geraden gemacht haben.
Arminia, Bielefeld, das war laut.
Das war laut. Richtig laut. Und Scheiß St. Pauli war laut.
Ansonsten, ja klar, Scheiß St. Pauli ist ja eh, das kann man dann
sitzen da immer
und dann kann man immer zählen, ach wie viel Mal macht ihr es heute, 30 Mal, 50 Mal, da kann man dann auch die Statistik machen, da braucht man nicht mehr die Laufwege, sondern nur wie oft hat der Gegner Scheiß St. Pauli gesungen.
Ja, aber das ist doch immer so ein, sie spielen unser Liedgefühl, oder?
Ja, das war super souverän diesmal, man hat einfach das Ganze mit Applaus jedes Mal begrüßt und sie machen lassen und beim letzten Mal hast du wirklich gemerkt, dem bleibt das Wort im Halse stecken, weil sie selber gemerkt haben, wie blöd das ist. Also das fand ich
diesmal... Wie beim letzten Mal, beim Spiel, ganz am Ende, oder was?
Ja, das war dann... Also war meine Wahrnehmung. Bestimmt haben die das ganz anders gesehen und sich da tierisch gefreut, dass sie Scheiß St. Pauli fehlerfrei rufen können. Aber nee, war schon... sonst habe ich sie wenig wahrgenommen. Mag umgekehrt genauso gewesen sein. Vielleicht haben die uns auch nicht gehört, aber...
Na, ich finde das auch krass sozusagen. Also dieses Scheiß St. Pauli oder sowas. Der Kapitän Hornig, ne? Also der dann da war, ich weiß gar nicht genau, wir hatten vorher mit den Bielefeldern, Bielefeld hat auch eine Blindenreportage, die haben übrigens professionelle, richtig tolle Hörplätze, neben den Rollstuhlfahrerplätzen von den Stadtwerken Bielefeld mitgesponsert, an jedem Tisch Breilschrift etc., also toll ausgestattet etc., richtig gut, übertragen auch gleichzeitig ihre Hörplatzreportage als Radio, kann man auch hören, ist eine ganz gute Seite, ist allerdings bei den DSC Arminia Supporters, also wer da gucken will, da kann man das ganze Spiel auch nachhören. Worauf will ich hinaus? Hilf mir mal.
irgendwie bist du mit Scheiß St. Pauli angefangen.
Genau, und wegen dem Kapitän Hornig oder so.
Genau, und Hornig dann sozusagen in der Kabine, da gibt's eine Mixzone, die ist total im letzten Ende, also das ist neben dem Presseraum, da kommt man normalerweise nicht vorbei. Sonst sind die Mixzonen so, dass du sozusagen aus der Kabine rauskommst, am Pressebereich vorbei musst, wenn du irgendwie zum Bus gehst oder sonst was. Dieses Mal irgendwie so eine ganz kleine Kabine irgendwo hinten drin, wo die Spieler extra hinkommen mussten. Wenig St. Paulianer, Hornig war aber noch da. Und dann erzählt, ja, St. Pauli ist auch ein super Verein. Irgendwie, die werden bis zum Ende oben bleiben, irgendwie. Und die Bielefelder Hörplatzreporter, wir hatten uns verabredet auf dem letzten Hörplatzseminar, dass wir so eine Art Casting-Liste machen. Also wie wenn du einen Tatort hast, da machst du dann sozusagen, du charakterisierst deine Darsteller. sagst dann, oh, der Elfer ist der und der, dass man sozusagen sich wirklich so eine Art von Glossar oder eine Castingliste zurechtlegt, mit der man die Spieler beschreibt. Und die hatten das, die Bielefelder, das haben die mir erst am Samstag geschickt, ich konnte nicht mehr reingucken, und da stand dann der meist tätowierte Spieler, ich weiß nicht, ob es Hornig war, der dann so sagt, oh, St. Pauli ist ein super Verein. Also das ist dann der Kontrast, Spieler, Fans, Fans immer scheiß St. Pauli, scheiß St. Pauli, und du kriegst dann andere Spieler mit. Der Kapitän von Bielefeld, der sagt, ey, St. Pauli, super, die werden bis zum Ende oben dranbleiben und so, toller Verein, bla 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 bla. Also das ist so die...
Also Capo kann er da nicht mehr werden.
Ja, weiß ich nicht, welche progressiven Strömungen es in der Bielefelder Ultraszene gibt, aber die werden uns ja schreiben und dann sagen, hier, bei uns könnte er Capo werden.
Ganz kurz dazwischen gegrätscht, Wilko, als, wie hast du dich genannt, Sportschau-Ultra?
Ja.
Hast du denn Interesse an Zwischenständen aus dem gestrigen Spiel Hoffenheim-Wolfsburg oder?
ja.
Sollen wir es sagen? Also steht im Moment 3-1 für Wolfsburg. Nehme ich jetzt mal so hin, und das, die beiden anderen Spiele sind 0-0. Wobei Lautern seit 75 Minuten kein Tor gegen Leverkusen schießt.
Ja, passiert.
Ich lese gerade in einem, im Ticker einer Hamburger Zeitung, nicht der Morgenpost, eine irgendwie lustige Kombination. Vielleicht finde das nicht nur ich lustig. 20:25 Uhr, Lotto King Karl peitscht die Fans wie gewohnt mit Hamburg meine Perle ein. Spätestens jetzt rückt der Sportliche in den Vordergrund. Also diese kleine musikalische Kritik, die ich da hineinlese, finde ich total super. Um 20:28 Uhr ist mir der Sportliche Perle wieder im Hintergrund. Sobald Lotto die Klappe hält, ist der Sport wieder vergessen.
Und jetzt alle.
Aber der Ball rollt. Immerhin eine Sache klappt beim HSV. Ich wollte es eigentlich nicht sagen, dass beim HSV der Ball rollt.
Noch der Ball, ja. Bald die Köpfe, oder wie?
Das ist die Schlagzeile. Das ist
da, überhaupt. Das finde ich auch gut.
Das könnte man in den Live-Ticker nachher noch reinspielen. Jetzt noch rollt der Ball, morgen die Köpfe. Ja. Sehr gut, ja.
Super, das wäre ein tolles Transparent auch.
Oder
so Motivationschoreo. Nachdem sie es jetzt mit Nettigkeit versucht haben und alle 10 Minuten klatschen, kann man natürlich jetzt dann auch allmählich wieder so ein bisschen Druck aufbauen und so. Und,
Du meinst, statt wenn ihr absteigt, schlagen wir euch tot, noch rollt der Ball. Ja, okay. Nee, gut. Möchte noch jemand was zum Bielefeld-Spiel ergänzen?
Da war es leer, fand ich insgesamt, oder? Also im Fernsehen sah das Stadion ziemlich leer aus. Ja.
Echt? Im Stadion was?
Nee, das ist aber der Klassiker. Du hast die Stehplätze, die voll sind, und dann hast du die Haupttribüne, sondern die Gegengrade so. Und dann siehst du da sind die Gehenden, also die größte Leerflächen, bilden halt die teuersten Plätze so. Und
Uli Potowski, ja,
das der hat bei Sky.
Habe ich mich übrigens, Alter, ja, ich habe Uli erstmal, dass der überhaupt noch, dass es den noch gibt, ist ja, an sich schon eine Frechheit.
Das wollte ich gerade fragen.
Ja. Und und dann hat der auch noch dieses Spiel kommentiert. Und hat gesagt, nach der Halbzeit, da war halt gegenüber der Kamera die Haupttribüne komplett leer. Und da hat Uli Potowski gesagt, ja, die Plätze da, wo es Häppchen gibt, das dauert immer ein bisschen, bis sie nach der Halbzeit wiederkommen. Das ist wohl im modernen Fußball so.
Und aber recht.
Uli Potowski hat mit Anpfiff... Kritik
an der Kommerzialisierung des
Fußballs. Ja, aber ausgerechnet der Anpfiff...
Jetzt geht's los.
Der Anpfiff damals auf überhaupt... Den schönen Fußball in die Gosse des Boulevards geschubst hat im Privatfernsehen, ja. Der kommt jetzt hier 25 Jahre später, kommt er hier angeschissen mit Häppchenfußball aber und so.
Wilko, vor 25 Jahren, durftest du vor 25 Jahren, wenn abends Fußball lief, schon vor dem Fernseher sitzen?
Ich weiß nicht, wann Anpfiff lief, ey. Das lief auf jeden Fall zeitgleich immer mit damals hier Urmel Schnarcher, wie hieß sie noch? Explosiv. Das habe ich, da war ich auf jeden Fall noch vor Teenagerzeit so. Da lief um 19.10 Uhr immer Explosiv das Magazin mit
der Blonde
denn noch?
Ja. Barbara Elichmann.
Barbara Elichmann, genau. Und samstags kam immer Anpfiff mit Uli Potowski mit seiner Monstermähne.
Also heute in der Sendung die TV-Kritik mit Wilko.
Ich finde das total super, dass du eben völlig entsetzt die Vehemenz von Wolf.
Genau, wollte ich gerade sagen.
Uli Potowski, die Ratte.
Jeder hat so sein Codewort. So bei Wolf sagen wir mal Spielverlagerung, bei dir sagen wir Potowski. Da bin ich mal gespannt, wie man Mike aus der Reserve kriegt.
Raste ich aus, aber echt.
Aber was ich ja noch zu Bielefeld loswerden muss. Alter, wie kann man sich diese Gegentore fangen? Wer? Das ging wir.
Ach so.
Also
unsere Mannschaft. Sind wir stark.
Er ist super.
Ey, ganz kurz. John Verhoek, ne, habe ich auch ein schönes Bild geliefert. John Verhoek, der Torpedo, das ist da logisch, der kommt rein, Nöte hat früher Bälle festgemacht. Verhug ist der letzte lebende Stürmer-Torpedo. Und das heißt, der ist lebendes Projektil. Das ist ein lebendes Projektil, der versucht irgendwie den Ball zu berühren. Aber du brauchst heute keine Projektile mehr, sondern brauchst auch Projektile mit Paddeln oder mit irgendwas, die dann den Ball flatternd an den Füßen behalten. Und John Verhoek ist einfach nur Ball drauf, bumm, berühren, Tor. So funktioniert heute kein Fußball mehr. Das ist
der schade. Fährt Holland auch immer mit zur WM.
Du hast aber schon ein sehr negatives Bild von unseren Stürmern gerade, außer von Nöte.
Nee, Nöte hatte ich auch immer kritisch gesehen, sozusagen, weil er sich nicht bewegt. Ich finde, Nöte hat sich total super entwickelt. Nöte hat ein geiles Spiel gemacht. Nöte und an Tee glaube ich, vorne als Zentrumstürmer.
Aber nur sozusagen. Die erste Halbzeit.
Was ist mit Gregoritsch?
Gregoritsch, super. Ich finde den super. Das ist ein super feiner Fuß, ein feiner Techniker.
Kommt auch noch, ne?
Aber ich glaube, bei dem ist so ein bisschen das Problem, dass er sozusagen von der Körperlichkeit her noch nicht zweitligamäßig wirklich auf dem wettkampffähigen Modus ist.
Das ist der Raschkowski aber auch nicht.
Ja, aber der spielt auch noch nicht Stürmer. Okay.
Aber habt ihr denn heute das Abendblatt gelesen, wo es ziemlich heftige Kritik an Gregoritsch gab von Vrabec?
Aber das warum? Ist jetzt aus der Pressekonferenz nach dem Spiel das Ding, oder?
Nee, muss er ja gestern im Trainer genau. Haben. Ich habe es nur im Abendblatt gelesen, also sinngemäß Gregoritsch hätte sich, nachdem er gegen Hannover in dem Testspiel nicht in der Anfangsformation stand, resigniert gezeigt, hätte die nötige Einstellung im Training vermissen lassen und deswegen war er jetzt nicht im Kader.
Die saßen hinter uns, also ich glaube Zierreis
und Gregoritsch.
Und genau. Gregoritsch hat da rumgefroren, ey, das war so krass hart in Bielefeld, hat ein eisiger Wind geweht und die da in ihren Trainingsanzügen, ey, ich weiß nicht, ob der mit Grippe jetzt flach liegt, aber.
Ja, also ich hab's bei Vrabec so verstanden, dass er ihn quasi mit dieser Ansage, das war die falsche Einstellung, er wollte ihn jetzt nochmal kitzeln. Also ich hab's.
Ja, so habe ich es auch interpretiert, weil.
Hast du sinngemäß recht, ja.
Genau, aber das hat er gesagt. Ja, es ist hart. Ich finde ehrlich gesagt auch irgendwie, Vrabec hat auch draufgehauen nach dem Spiel, hat gesagt, uns fehlt die Qualität. Das sagt immer ein Trainer, der eigentlich sozusagen Neuverpflichtung, der testen will, wie viel Möglichkeit habe ich sozusagen, welchen Etat kriege ich zur Verfügung? Was ist sozusagen der Spielraum? Und das ist die Kernaussage sozusagen eines Trainers, der immer sagt, uns fehlt die Qualität.
Nee, er meint nicht die einzelnen Spieler.
Okay, sondern?
Er meint das System, also die Verteidigung als solche oder der Sturm als solche, dass da insgesamt die Qualität fehlt.
Echt?
Er meinte nicht die einzelnen Spieler.
Das ist so immer, wenn Trainer heute Qualität sagen, dann können sie auf keinen Fall meinen, wie das Team eingestellt ist, weil das ist ja ihre Aufgabe, sondern die meinen die individuelle Klasse der Spieler sozusagen, ja, auf die sie keinen Einfluss haben.
Aber wie er sie einstellt, das müssen sie aber auch umsetzen.
Ja, er hat das aber irgendwie in dieser Presserunde, in die man in der Flimmerkiste gucken kann, wenn man denn da ein Login hat, hat er das nochmal relativiert im Sinne von, was er meint, ist irgendwie 92 Minuten konzentriert beim Spiel dabei bleiben. Ja. Ich nehme ihm das an der Stelle ehrlich gesagt auch nicht so ganz ab, weil ich glaube, nach dem Spiel war das ganz klar. Alter, wie kann er den da flanken lassen? Wie kann er den da zum Kopfball kommen lassen? Und warum kommt unser Torwart nicht raus?
Ja, warum kommt er eigentlich nie raus?
Magneten in der Lehne. Egal, aber so.
Magneten in der Lehne?
Linie.
Achso, ich dachte gerade.
Dieses Ding, Tor aus.
Achso.
Du kennst das. Ich habe nach dem Spiel oder nach...
Top-blinden Fußballtorhüter, Czauner. Der geht nicht von der Linie
genau. weg. Genau. Vielleicht hat er ja auch
Klingeln am Gürtel. Ich finde gut. Das sagen die Bielefelder übrigens auch über Platins. Also in der Casting-Sheet, den sie mir geschickt haben, sagen sie, Platins, super toller Torhüter auf der Linie, geht aber nie raus. Wir haben es nicht genutzt.
Die gleiche Diskussion wie bei Czauner. Casting. Jedenfalls.
Dann kommt ja die nächste Frage auf. Was ist mit dem Himmelmann? Der hat da in der Halle zumindest einen sehr guten Eindruck gemacht.
Ja, der hat ja auch schon draußen gespielt. Das ist ein ganz anderer Torhüter-Typ, so.
Aber Halle ist jetzt auch nicht so.
Nein, der ist ja nicht Halle, der spielt ja auch draußen. Himmelmann ist ein ganz anderer Torhüter. Himmelmann ist einer, der sozusagen ein Bescheuerter den gesamten 16er spielt. Also der spielt im gesamten 16er.
Das ist so ein Vorteil oder nicht?
Ist ein Vorteil. Ist natürlich für einen Keeper, der nicht ganz so groß ist. Also eigentlich wäre es schön, wenn Himmelmann und Czauner sich ihre beiden Fähigkeiten mixen würden und sozusagen beide voneinander was mitkriegen könnten. Und ich glaube,
dann lass sie doch abwechselnd spielen in der Halbzeit. Einer Czauner zuerst und dann der Himmelmann.
Ja, bei Torhütern.
Gibt es eigentlich eine Regel, die verhindert, dass man kontinuierlich mit zwei Torhütern auf der Linie und so weiter spielt?
Ja. Aber du kannst
theoretisch. Du hast nur einen Keeper.
Was ich.
Ja, stimmt, wegen Hand und so weiter.
Verdammt. Colinas Erben mal gelernt.
Aber rein zahlenmäßig kommen wir mit einem Feldspieler weniger oft gut klar und sind in Unterzahl oft besser als in Überzahl.
Der Trend geht zu zwei Torhütern. Ja. Christoph Nagel wird die Regeln soweit überprüfen.
wenn jeder Torwart beispielsweise nur eine Hand benutzt.
Was du machen kannst.
Lass Sebastian das mit Bilder aufklären.
Genau, ich das sind
die. Fuchtel hier wild rum, aber ich werde wie immer ignoriert. Nein, was du machen kannst, ist tatsächlich, das habe ich bei Colinas Erben gelernt. Der Torwart ist wohl einfach nur der Spieler, bei dem Schiedsrichter mal angezeigt wurde, das ist der, der den Ball mit der Hand spielen darf. Also das ist der Torwart. Sprich, du kannst während des Spiels wild Spieler hin und her tauschen, die auf dem Platz stehen und sagen, jetzt ist mal der Chris Nöte der Torwart.
Das du musst es nur immer. Taktik. Damit bist du doch.
Jetzt bitte ganz kurz, Sieger. Du kannst letzter Mann spielen. Du kannst letzter Mann ist Torwart spielen. Das ist in der Regel in
Nee, nicht letzter Mann. Du musst es immer anzeigen. Ich glaube, die müssen theoretisch sogar irgendwie dann immer ein Torwarttrikot tragen.
Ich glaube, du musst eine Spielunterbrechung haben.
Das ist eine ganz einfache Cap-Technik. Das kann man doch von diesen männlichen Strip-Truppen lernen.
Aber du könntest.
Das zieht man sich dann runter, dann ist man Keeper und dann macht man nach.
Nee, weil dann hätte es tatsächlich den Vorteil. Weil dann könnte Himmelmann irgendwann auch ein Feldspielertrikot überziehen und Torwart könnte ins Tor gehen. Weil dann hätte man so den Chauner-Effekt im Tor.
Wir brauchen Chauner ja auch ab und zu als Goalgetter. Das weiß man ja mittlerweile.
So, ich bin ein alter Mann, ich brauche ein bisschen länger nach Hause.
Geile Ansage. Genug gesammelt.
Ich möchte ja noch mal
sechs Tore hören.
Also, ich werde mich dann mal verabschieden.
0-0.
Lass uns doch alle gemeinsam.
Ach so, genau, dann hören wir auch.
Die war aber leer.
Jo, Dankeschön. Achso, ich hab schon.
Gut. Wo sind wir denn, Mike?
Wir müssen noch zwei, drei Dinge sagen, weil Christoph hat extra einen Presseschein vorbereitet. Aber gut. An der Stelle schon mal vielen Dank, Hans.
Ja, war gern,
total
gern
super, dass du da warst.
Gern geschehen. Ich komme jederzeit wieder, wenn ihr wollt.
Ja, wunderbar.
Und wir leiten die Datei mal an Rainer Wolf weiter. Mal gucken, was dabei rauskommt.
Würde mich freuen.
Alles klar.
Würde mich freuen. Ja, klar.
Vielen, vielen Dank. Wir machen vielleicht für die Live-Sendung mal eben eine Pinkelpause und dann machen wir den Rest gleich danach.
Echt? Ich finde das cool. Ich finde die Sendung... Okay, mach mal Stopp hier. Zweiter Teil, zweite Halbzeit.
Geht gleich weiter.
Bis gleich. Handstopp, danke.
So, Pinkelpause beendet, wir machen weiter. Wir haben auch gar nicht mehr so viel, vielleicht schaffen wir es
tatsächlich unter zwei Stunden. Wir machen schon Pinkelpausen.
Christoph, du wolltest noch Werbung machen für eine Veranstaltung.
Ja, das ist richtig. Ich hab einiges an Werbung zu verbreiten. Ich hoffe, dass die zahlreichen Zuhörer jetzt also kurz ihre Ohren aufsperren, weil das Ganze auch wichtig ist. Es gibt ein Gewinnspiel. Das heißt, ausnahmsweise lohnt es sich mal, mir zuzuhören. Damit das so ist, habe ich jetzt mir gedacht, so besteche ich die Leute halt einfach. Ich
habe gerade schon gedacht, als du gesagt hast, dein neues Format soll 45 Minuten dauern. Da habe ich mir schon gedacht, dann darf der Nagel aber nicht reden.
Ich habe mich da nicht getraut, was zu sagen.
Der macht da nur den Aufnahmeleiter.
Oh. Ja, ich meine, grundsätzlich ist das übrigens tatsächlich sogar möglich. Aber man kann auch die Fragen, ja, ich kann die ja einfach hinhalten. Und dann sage ich dann nichts. Oder so eine Computerstimme das vorlesen lassen.
Teleprompter. Achso, wir bräuchten einen Teleprompter.
Mandzukic.
Das Mandzukic? Stimmt.
Mandzukic.
Oh, wie Mandzukic. Was? Wie?
Mandzukic, weiter.
Spielt der beim...
Geheimes Codewort.
Genau.
Kommt mir irgendwie bekannt vor. So, diesmal bin ich nicht selber abgeschweift, das wart ihr. Also, Rainer Wulff, unser Stadionsprecher, nimmt sein erstes Hörbuch auf. Das finde ich eine fantastische Idee, weil Rainer nicht nur ein unverwechselbares Timbre hat, was wir seit 1986 genießen dürfen, sondern weil Rainer auch hervorragende Stories selber schreibt. Und wenn er die dann auch noch liest, ist das eine ganz klasse Kombination. Also Rainer ist wirklich, wer das bei den zwei Kesseln Braun-Weißes erlebt hat oder bei Fußball und Liebe, wo er ja auch aufgetreten ist, kann das sicherlich nur voll unterschreiben, dass es sich wirklich lohnt, Rainer live anzuhören. Sehr, sehr unterhaltsam. Und das macht er halt jetzt auch öfter in letzter Zeit und wurde halt oft darauf angesprochen. Das Schöne ist, dass es dieses Hörbuch nicht nur geben wird, sondern dass es A, live
anhörbar sein wird.
Es wird sehr professionell aufgezeichnet und zwar hier in den Fanräumen, also wirklich direkt am Millerntor. Und zugunsten von 1910 Museum für den FC St. Pauli.
Wer nimmt das auf? Wer macht das?
Die Firma heißt S-Dur. Also Okay. Wir können ja mal für was anderes Werbung machen als Adidas. Die sind da auch sehr kooperativ und machen das wirklich extrem, also auch quasi zum Extrem-Benefits-Preis, kann man sagen. Und es wird einige...
Besser als 10 Moll auf jeden Fall.
Genau. Es wird auch einige Gäste bei der Aufzeichnung geben, die eben auch, die Rainer eingeladen hat, die auch eine Geschichte vorlesen dürfen. Das sind Thomas
von Hesen?
Nee, Nast heißt er. Thomas Nast und Liebka Würdemann von der Lesebühne Längs und meine Wenigkeit. Das heißt also, ich komme dann auch mit. Ich hoffe, die Leute kommen trotzdem. Rainer hat
Hey, Gott hör mal auf mit diesem ganzen selbst zurückgenommenen. Das ist doch doof.
Ich bin auch so ein bisschen anglophil, da tut es vielleicht auch ganz gut, ein bisschen self-deprecating zu sein. Also außerdem habe ich
auch... Jetzt habt ihr nicht verloren. Ja. Worum geht's?
Mann, also ich hoffe, dass wir ein Lesezeichen setzen nach diesem ganzen Anfangsgesumsel, weil ich doch eigentlich nur drei Sachen sagen will. Hier bitte einen Einschnitt setzen.
Okay, zack, wir fangen nochmal an. So, da sind wir wieder. Christoph, du wolltest doch mal für eine Veranstaltung mit Rainer Wulff. Erzähl doch mal.
Ganz genau. 11. und 12. März 2014, Fanräume.
Ist das Sache 1?
Das ist die wichtigste Sache. 11. und 12. März 2014, Fanräume, Live-Aufzeichnung. Hört Rainer Wulff live. Heißt der Abend, wird wohl auch das Hörbuch heißen.
War das die zweite Sache?
Nein, das ist immer noch die Sache, für die ich Werbung mache. Ich denke, lohnt sich auf jeden Fall. Tickets gibt es per E-Mail, tickets@1910-museum.de. Wiederhole ich nochmal, tickets@1910-museum.de. Das Ganze kostet 8 € im Vorverkauf, 10 € an der Abendkasse. Auch die Kartenerlöse gehen an das 1910 e.V. abzüglich der paar Kosten, die wir dann haben. Und dann ist man tatsächlich dabei bei einer professionell produzierten Hörbuch-CD. Man kann also dann quasi sich selbst auf CD verschenken, wenn das mal nicht klasse ist. Also Wilko hat schon vor der Sendung angefangen, seinen Lacher zu üben, also so in eher röchelnden und auch so das hohe Hihi, das ist sehr durchsetzungsfähig, das wird er sehr wahrscheinlich ansetzen. Und wenn ich dann also aus dem Publikum, dann weiß ich halt, Wilko ist da. Und das ist genau das, was er dann später seinen Gästen vorspielen wird. So immer, es ist schade für mich, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Text vorlese, der vielleicht doch ein bisschen unterhaltsam ist und Wilko natürlich nur zu seinen Lachern vorspielt, aber damit rechne ich, das ist okay. Hauptsache, du kaufst das Ding.
Ich bin ja auch als Kind durch die harte, schrecklich nette Familienschule gegangen. Ich weiß, wann man zu lachen hat und wann nicht.
Deswegen bist du ein hervorragender Zuhörer. Allerdings gibt es auch für dich keine Gästenplätze und Dingsfalls. Die Plätze sind nämlich sehr limitiert. Wir haben einfach die Fanräume sind bestuhlt, es gibt 60 Plätze pro Abend und ein Teil davon ist schon an Mitglieder von 1910 e.V., die vorab die Chance bekamen, das zu bestellen, gegangen. Oh. So, nun geht aber der öffentliche Vorverkauf los.
Aber ich finde das geil, wenn wir demnächst irgendwie eine Sendung machen, wo tatsächlich so diese Lacher dann so, diese massiven Lacher eingeblendet werden würden. So, das ist
ja, man kann natürlich dann auch, wir haben auch aufgezeichnete Lacher, die können wir natürlich dann nutzen, das hat was. Ja.
Auch geil, das wären dann die Leute, die immer an der falschen Stelle lachen.
Das Codewort Nummer 2 ist Dante.
Ja, das ist nicht schlecht. Also, der Witz dabei aber ist, man kann auch Karten gewinnen und zwar dann, wenn man am großen Millanton 1910 e.V. Gewinnspiel teilnimmt, was heute im Podcast quasi verkündet wird. Also, am Ende der Sendung, wann immer das sein mag, werden wir die Preisfrage verkünden, deren Antwort dann an info@1910-museum.de geschickt zu werden hat. Und dann kann man gewinnen. Erstens einmal 2 Tickets für die Hörbuchaufzeichnung mit Rainer Wulff. Ob am 11. oder am 12. März, könnt ihr euch aussuchen. Zweitens wunderbarer neuer Merchandising-Artikel aus der War-Kollektion, die wir ja zusammen mit dem Support-Blog gegen gerade machen. Es gibt ab Samstag, also ab dem Spiel gegen Bochum, gibt es bei uns am 1910 e.V. Stand, der dann wieder in der Gegengerade sein wird, noch einmal, eine neue RAW-Gürteltasche. Das RAW-Design kennt man ja vielleicht erstens aus dem Stadion.
Das ist die, für die man dann in Braunschweig auf Raste aufs Maul kriegt oder so. Da war dann einer, hier kam einer nicht mit der Torsteiner, sondern mit der RAW-Gürteltasche.
Ich bin mir nicht ganz sicher, von wem. Also kann natürlich sein, dass der Thorsteiner-Träger darauf negativ reagiert, aber ich finde, das spricht für die Gürteltasche. Also wer so richtig Thorsteiner-Träger auf Zinne bringen will und sie wütend machen will, kauft sich eine Rohrgürteltasche.
Aber was tragen diese, also
das
Gürteltaschen ist auch sozusagen, das tragen Jogginganzug tragende sportliche junge Männer, die sozusagen zur aktiven, körperlich aktiven Fanszene gehören, wenn man das jetzt mal so kurz einteilen möchte.
Und Übersteigerverkaufer.
Die tragen zum auch Beispiel. Gürteltaschen, okay, aber das ist dann so eine Art wie Kellnerportemonnaie oder sowas, oder nicht?
Also das Ding ist praktisch, es sieht sehr gut aus, man kann es sich bei uns angucken,
ich im 1910-Blog.
Und man kann es sich angucken
auf Facebook noch kein
und man kann das Ding gewinnen, wenn man diese Sendung durchhält und am Ende die Frage bedient. Es kostet 15 € und es ist ein Artikel von Fans für Fans, weswegen ich diesen auch, abgesehen davon, dass er wirklich klasse aussieht, es gibt sie in braun und in schwarz, jetzt einfach mal sehr, sehr gut finde und er ist auch praktisch. Du könntest auch deinen Kram da reintun, deinen Lippenstift oder was auch immer. Oder Geldkram, Mikrofone,
lange Blättchen.
Zelte, lange Blättchen.
Lange Blättchen wäre eine Sache, die drin sein könnte, ja.
Also es wurden bei unseren umfangreichen Testreihen, die jedes Produkt bestehen muss, auch schon Elefanten und Kleinbusse dahin hinein versteckt. Das heißt also, ich glaube, auch Wolf wird diese Gürteltasche zu großem Gewinn einsetzen können. Du musst dir jetzt eigentlich auch gleich eine kaufen.
Du hast so einen wunderbaren grauen Kapuzenpulli an und die letzten Gürteltaschen, die ich gesehen habe, die mich so ein bisschen erschreckt haben, das war dann halt so Eintracht Braunschweig. Da war das Grau, aber mehr die Jogginghose und dann dazu die Gürteltasche so.
Das waren eigentlich keine Raw-Gürteltaschen.
Nee, das waren keine Raw-Gürteltaschen, richtig. Und ja, ich finde immer Gürteltaschen so als
Argument. Das ist wie ein bisschen wie bei T-Shirts. Unterschiedliche Aufschriften können schon sehr, sehr unterschiedliche Codes vermitteln.
Die Gürteltasche. Ich will das Thema Gürteltasche hier irgendwie weiterziehen, aber es bringt auch nichts. Das hat auch keinen Sinn.
Ich trage gerne Gürteltaschen.
Ja? Jo. Was hast du da drin?
Eine Jogginghose.
Der Verweis zum Podcast Nummer 2. Millant und 2, die Modeberatung. Was trägt der geneigte Fußballfan in seiner Gürteltasche?
Ich trage nicht ständig eine Gürteltasche, aber wenn ich die Wahl habe zwischen einen fast leeren Rucksack mitnehmen oder eine Gürteltasche, dann nehme ich die Gürteltasche.
Weil was ist dann da drin? Was ist da drin?
Tabak, Portemonnaie.
Laptop.
Nee, Laptop nicht, aber Handy. Handy, Tabak, Portemonnaie.
Lange Blättchen.
Nee, lange, aus der Szene bin ich raus. Also das ist lange vorbei, auch wenn ich nicht so aussehe. Das ist lange vorbei. Ja, und dann hört es eigentlich auch schon auf. Also
ich habe ja Wilko letztes Mal etwas in Verlegenheit gebracht. Ich habe nämlich Wilko über Twitter zu seinem Ehrentag gratuliert.
Ja.
Und das ist auf Twitter ja mal so, dass dann möglichst alle sich sofort anschließen und auch gratulieren. Und ganz viele haben dann mit Happy Birthday Wilko geantwortet.
Ja.
Klär doch mal kurz auf.
Ja, es war natürlich nicht mein Geburtstag, auch wenn ich mich über die Glückwünsche sehr gefreut habe, war es nicht mein Geburtstag, sondern es war der internationale Tag der Jogginghose, der 21. Januar, der hat leider dazu geführt hat, dass ich auch von Leuten, von denen ich dachte, sie müssten es besser wissen, Glückwünsche zu meinem Geburtstag gekriegt habe.
Das ist doch eigentlich auch sowas wie ein Geburtstag.
Ja, aber
Ehrentag halt.
Es ist ein besonderer Tag, den ich auch auf der Arbeit in Jogginghose dann begehe. So,
mit der Tag der Jogginghose, das ist echt sensationell. Ich weiß nur, als wir in Rostock gewonnen haben, irgendwie, das war für dieses Hörplatz-Reporter-Seminar, da war Knut mit. Und dann, ich hatte nichts vorbereitet, man sollte was einspielen und dann hatte ich durch Zufall noch irgendwie vom Rostock-Spiel sozusagen was bekommen und Knut war in so einer Reportage drin, der sagte, heute ist übrigens Welttoilettentag. Das war gerade, als wir mit Bananen beworfen wurden und da das Pyrotechnik hin und her Geschieße losging. Ich finde das faszinierend, wenn man das drauf hat, was für ein Tag, also wer widmet welchen Tag, unter welchen Aspekten wird welcher Tag zum Weltgürteltaschentag gemacht.
Ja, das müssen wir nur eruieren.
Kriegt man bei Wikipedia raus.
Doch, wir sind Samstag, ist doch ganz klar.
Wenn man das Datum in den Suchschlitz reinhaut, dann kriegt man alle, es sind ja
mehrere,
es gibt inzwischen so viele Ehrentage, als es Tage überhaupt gibt. Ja. Also die meisten Tage sind doppelt dreifach oder dreifach Ehrentage.
Was ist denn heute für ein Tag? Welcher Tag, was wird heute sozusagen geehrt, in Fokus gerückt, welche Gedächtnis?
Dinosaurier-Tag ist heute. So.
Super. Der erste. Finde ich okay. Das ist.
Ja, im Augenblick ist.
Tippen
02 mittlerweile. Rum. Ja,
ja. Was haben wir denn für einen Tag heute?
Zweites Codewort Dante. Das hast du nicht begriffen.
Wir sind noch nicht mal. Ah, ja, doch. Ja, so kodiert. Also, das ist natürlich.
Ich habe es jetzt noch nicht begriffen.
Er hat. Der Mann hat ein Tor geschossen.
Ach, Dante.
Ja,
Dante.
Ja, ich habe da natürlich gleich irgendwie an irgendwelche mittelalterlichen Autoren gedacht.
Der Typ mit den Haaren.
Inferno.
Ist klar.
Ich hatte Arbeitsunfall bei La Traviata beim Eiskunstlauf, ein Fall für Verdi. Ein Riesenknaller, habe ich heute gelesen.
Alter, das ist ja der Einbruch in der Subebene, Alter, geil.
Stimmt, da bist du wieder mit Meta, genau.
Meta, Subebene. Ey, Charlie, oder was war das andere? Karl-Heinz.
Ja, genau. Schön Karl-Heinz.
Oder Eiswette, ja. Die Sendung ist nicht mehr zu retten.
So viel kannst du gar nicht schneiden. So, wir haben 5 Minuten Millerton. Viel Spaß.
Ich lasse nur die Statements von Hans drin. Alles andere kommt raus. Gut, ich glaube, wir haben es soweit. Wir kommen gleich dazu, die Millerntor-Brigade noch einen Gruß loswerden zu lassen an Herrn Mansukic und an Herrn Dante. Aber vorher müssen wir jetzt natürlich noch aufklären, Christoph, wie lautet die Frage und sag noch einmal ganz genau, wer muss was dafür, nee, wer schon, aber was müssen die dafür machen, damit sie dann an dem Preisausschreiben teilnehmen?
Also, es gibt eine beinharte Quizfrage, die man beantworten können muss und die Antwort dann bitte an per E-Mail schickt an info@1910-museum.de. Ich wiederhole nochmal, info@1910-museum.de. Betreff Millanton, damit wir aus den ganzen Fanmails dann halt das dann zielsicher rausfiltern können. Ja,
wo in der Sportschau die drei Postsäcke, wer zieht das Tor des Monats, Alter?
Man muss mit einem rechnen. So.
Aber ich finde das eine geile Überleitung. Postsäcke, Pappkartons, Karten. Du bist hier gekommen, du hast hier auch was dabei, oder ist das zu früh?
Ja, das ist vollkommen richtig. Gut, dass du da auch nochmal drauf kommst. Es ist nämlich so, also Leute, Einsendeschluss Montagabend 23.59 Uhr. Alles, was bis dahin eingegangen ist, hat eine Chance mitzumachen. Und es gibt jetzt noch einen extra Teil, auf das Wolf gerade hingewiesen hat. Der allererste, der die folgende Preisfrage beantwortet per E-Mail, bekommt einen der wunderbaren, fast schon patentierten 1910 e.V. Konfetti-Schutzdeckel geschenkt. Kann er sich gleich der erste wird vor Samstag schreiben, kann er sich dann auch sehr, sehr gerne dann schon am Samstag, am 1910 e.V. Stand vor der Gegend gerade abholen.
Für Bier, das ist da.
Ja, die sind, diese wunderbaren Dinger, ich halte gerade einen hoch, das könnt ihr natürlich jetzt im Radio nicht sehen.
Ja, das können wir ja fotografieren.
Weiß mit 1910 e.V. Aufdruck, sind genau passend für die Pfandbecher, die es am Millantor jetzt auch fast allen Tribünen gibt. Und die haben gleich zwei Funktionen.
Du musst die gewinnen, du kannst nicht einfach
einen haben. Du kannst nicht einen haben. Einer kostet 2,50, fünf kosten 10 Euro.
Ihr könnt doch jetzt alle schnell
nicht. Falls einer ständig fünf Bier holt oder was.
Ja, noch habe ich ja die Preisfrage nicht gesagt. Das ist
ich weiß sie schon.
Deswegen ist auch so gut, dass Wolf mich nochmal daran erinnert hat, dass ich das ja noch sagen wollte.
Halt doch mal ruhig das
Ding. Das Teil hat sogar eine Doppelfunktion. Wir haben das natürlich auch in umfangreichen Labortests auf dem Mond und am Millantor herausbekommen. Ja. Es hält nämlich nicht nur Konfetti aus dem Bier draußen, sondern es hält auch das Bier bei fallenden Toren drinnen.
Hammer.
Alter. Also etwas Praktischeres hat man wirklich sehr, 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 sehr lange
nichts mit. Für alle Leute, getestet, die sich da nicht... Was passiert, wenn man beim Jubeln dieses Ding aufgeklappt mit dem Bierbecher im Mund und dann so...
Beim Jubeln hast du es natürlich zugeklappt.
Aber das Ding ist, man muss
das voll ins Blut über.
Bisschen beschreiben, weil die historischen Zeiten, wo früher die Bierkrüge einen durch den Daumen bedienbare Klappe von dem Bierkrug aus Zinn vielleicht oder aus Steingut sozusagen noch dran hatten, das schafft ihr durch das Museum sozusagen. Ihr bringt die Klappe auf dem Bierhumpen sozusagen wieder dran. Also
das beschreibt die Metaebene dieses Produktes hervorragend.
Ja, und es sieht aus wie dieses Ding von der SSS Enterprise.
Es hat auch Science-Fiction-Flair, das ist richtig. Dafür wird es auch sehr gelobt.
Jetzt Enterprise, was?
Nein, das hat doch so ein Dach.
Also das ist nah dran am Red Dot Award. Also da müsstet ihr eigentlich beim Design mitmachen und gucken, ob ihr dafür nicht sozusagen...
Das ist ein guter Punkt. Verflixt nochmal. Wir werden das welterste Museum,
was zum Designpreis findet gewinnt. Man sowas genau?
Also
auf welcher japanischen Gadget-Messe habt ihr gescoutet?
Das ist ein Geheimnis unseres Webmasters Markus, der diese tolle Idee hatte. Und dann auch gleich durchgezogen hat. Und mittlerweile, das ist das Spannende daran, also ab Bochum würde es das Teil nicht nur am 1910 e.V. Stand geben, sondern auch an den Bierständen. Und zwar überall da, wo viel Konfetti geworfen wird, also Süd und Gegen gerade. Haupttribüne meinte der nette Bierstand-Dienstleister, die Firma Förde-Show-Konzept, ist da wahrscheinlich nicht so viel Bedarf. Da haben Sie wahrscheinlich recht. Aber Gegengrade und Südtribüne gibt es die Teile für genau den gleichen Preis wie bei uns am Stand jetzt auch an den Bierständen. Macht ja Sinn. Und das Tolle daran ist, dass wir wirklich auch bis auf ganz wenige Mini-Verwaltungskosten genauso viel an den Dingern verdienen wie an den Dingern, die wir selber verkaufen. Also absolutes Benefits-Ding.
Wie viel
wir haben davon gemacht? Echt keinen Vorteil. Das machen die auch, um das Museum zu fördern. Finde ich echt einen feinen Zug von der Firma.
Wie viel habt ihr produziert?
Jetzt gibt's erstmal 1000 Stück und ich hoffe natürlich, dass die möglichst nach dem ersten Spiel ausverkauft sind und dann bestellen wir ganz schnell welche nach.
Und welche Gadget-Messe, bleibt geheim?
Das bleibt natürlich geheim. Ich weiß es tatsächlich nicht,
wo man. Habt ihr das selber entworfen? Sonst könnt ihr auch keinen Red Dot Award dafür irgendwie einheimsen. Aber das wäre natürlich so eine Art von Social, also der Verwendung. Vielleicht gibt's ja auch demnächst Designpreise für Verwendung von bestimmten Produkten in anderen Zusammenhängen und
das stimmt. Also zumindest diesen Verwendung im wahren Zusammenhang, den wahren Zusammenhang finden. Da gewinnen wir den Preis auf jeden Fall, weil ich denke, nirgendwo sonst als ein Millantor macht dieser Deckel so viel Sinn. Es macht Spaß, ihn draufzustecken. Er macht Freude, ihn zu betrachten. Man merkt es, wie die Menschen hier sich auf diesen Beutel mit diesem Deckel gestürzt haben. Also das ist schon, man kauft sich seine Raw-Gürteltasche, packt sich da seinen Konfettischutzdeckel rein.
Alter, alles klar.
Geht dann noch am 11. und 12. März zu Rainer Wulff Hörbuchaufzeichnung. Dann ist man wirklich ein glücklicher Mensch.
Das Top-Dialog-Thema im Stadion, sag mal, hast du in deiner Rohrgürteltasche noch einen zweiten Konfettischutzdeckel?
Der Trend geht
geil in
der
Tat zum
Zweitdeckel. Das ist und natürlich auch etwas, wo man dann eines Tages auch Sammlerkollektionen
irgendwann draus machen kann. Steht Christoph Nagel neben Walter Freiwald bei QVC und verkloppt so, weiß ich nicht, so Supersauger.
Wenn
und
das dem FC St. Pauli
nur noch 1000 Stück, rufen ja, Sie jetzt an.
Dann sag ich dir,
angesagt das ich. Von Uli Potowski, dem Verbrecher.
Aber ja, sag mal, wir eigentlich nicht hier.
Aber Christoph, das ist doch ein guter Ansatz für die Flimmerkiste. Vielleicht wäre da sozusagen, du könntest eine Verkaufsshow, ähnlich wie diese eben von Wilco zitierten Sachen machen, indem du Merch-Artikel sozusagen in diesem gleichen studiohaften Billo-Ambiente machst und einfach sozusagen mit einer schönen Ironie sozusagen.
Natürlich.
Ich finde das total super. Ich werde das irgendwie
haben. Das auch
aber geil. Hier ist das einen nicht großartigen noch ein Format, Merchandising das beauftragen. Das ist Gerd und Gerd werde ich das, der hört das wahrscheinlich jetzt sowieso und schon mal und hat wahrscheinlich jetzt schon jemanden beauftragt.
Aber das ist doch ein neues
das
Format,
zu filmen, weil Gerd immer sehr, sehr fit ist. Ich finde das auch ziemlich sensationell. Ja, also
ja, weil wenn das AFM-Radio eine Verkaufssendung auch wird, das ist irgendwie geil.
Das ist gut. Anno 1910 stricken wir mal und schnell das Konzept um, das historisch
machen wir. Ich sehe Fabian Boll schon vor mir, wie er da steht und sagt, dieser Deckel hält nicht nur das Konfetti draußen, nein, auch noch das Bier drin. Ich finde, das ist,
kann man jetzt schon reden. Ich zur Not, Walter Freiwald gibt sich ja auch
billig. Und ich sag mal gleich, dass du dir natürlich so einen Bierbecher auch mitnehmen kannst, wenn du ihn nicht in die, was du eigentlich dann, also wenn du ihn nicht in die Pfandtonne tust von Viva Con
war, da kann man
auch dann kannst du ihn ab und zu auch mitnehmen und beim nächsten Mal reinschmeißen und dann kannst du auch zu Hause deinen
Spaß. Aber wie ist denn das, wenn ich den Deckel mit reinschmeiße, kriege ich dann einen neuen?
Nein, das leider nicht. Es handelt sich um keine Pfanddeckel, nicht zu verwechseln. Die Deckel sind zum Kaufen, die Becher sind zum Zurückgeben. Viva Con Agua freut sich bestimmt auch, wenn man ihnen Bierbecher-Schutzdeckel schenkt, aber das ist halt kein Pfand drauf.
Menschen, Tiere, Sensationen.
Oha. Ich glaube, besser kann die Sendung nicht mehr werden.
Nee, ich finde auch.
Sagt Mike mit einem lakonischen Gesichtsausdruck, der wiedergibt, dass er gar nicht weiß, wie er das sozusagen verarbeiten soll.
Auch ein Krückemeier kann aus Scheiße kein Gold machen.
Aber ja, vielleicht ja Konfettischutzdeckel.
Der hält nicht nur Wasser. Das ist richtig.
Das könnte auch die Mikrofonklappe werden, die wir demnächst dann sozusagen einfach so einschalten, vors Mikrofon hängen und sagen, jetzt ist...
So, wir müssen aufhören.
Bierklappe
wäre Bilder in meinem Kopf, die ich nicht mehr loswerde. Schlimm. Ich würde sagen, wir hören uns in 3 Wochen
wieder. Das Tolle ist, dass wir noch nicht mal eine Preisfrage gestellt haben.
Ich
bin der Einzige, der das
gemerkt hat. Schick eine E-Mail, schick eine Antwort auf die nicht gestellte Preisfrage.
Ich habe das auf dem Zettel, aber ich möchte erst das Ganze beenden, damit Christoph dann nur noch den Satz sagt, damit wir uns nicht noch weiter reinreißen.
Und dann gibt's Musik. Schick eine leere Mail an...
Also, wir sprechen uns wahrscheinlich wieder in 3 Wochen. Wir werden gleich, nachdem Christoph die Frage gestellt hat, noch einen musikalischen Gruß von der Millantor-Brigade hören unter www.millantor-brigade.de, auch downloadbar, wer das Lied so toll findet, dass er es unbedingt haben muss. Ansonsten kann man auch bei YouTube nach deren Song Freiheit für die Kurven suchen und vielen weiteren tollen Sachen. Und ja, ansonsten denke ich mal, freuen wir uns alle auf das Spiel gegen Bochum, hört gerne unsere Vor- und Nach-dem-Spiel-Gespräche und vor allem, wer da Lust hat, mitzuhelfen, das vielleicht nur als kleiner Appell, weil das ein bisschen viel ist, 2 Gespräche pro Woche zu machen, würden wir das gerne auf mehrere Schultern verteilen. Ihr braucht dafür nur einen Computer mit Internetzugang, im Idealfall einem Headset und einem Skype-Account. Dann, wer da einfach mal zuhören will, während wir das aufnehmen, kann sich auch gerne melden, einfach an frodo@übersteiger.de oder blog@übersteiger.de schicken. Dann kriegen wir das alles hin. So, und jetzt last but not least, Christoph, deine Frage bitte.
Genau, also die ist höllisch schwer. Deswegen gebe ich jetzt schon mal einen Tipp. Die Antwort hat höchstens 3 Ziffern. Ich wiederhole, die Antwort hat höchstens 3 Ziffern. Die Frage lautet, wie lautete die Rückennummer des Vorlagengebers für das nicht ganz unvergessliche, doch eine sehr unvergessliche Tor von Gerald Asamoah gegen einen gewissen Hamburger Vorstadtverein. zum 1:0. Also nicht, wer hat das Tor geschossen, habe ich ja gerade gesagt, sondern auch nicht, wer hat die Vorlage gegeben, sondern wie lautet die Rückennummer. Wenn noch jemand die Kühe gewinnen will, schreibt dazu, was die Funktion des Vorlagengebers bei 1910 e.V. ist. Da gibt's nämlich eine. Ja, dann freuen wir uns auf eure Antworten auf diese knallharte Gewinnfrage an info@1910-museum.de. Aber bis Montagabend muss das Ding da sein.
Ja, viel Glück.
Ihr wisst nicht, wie das geht. Für euch hat sich die Fußballwelt stets anderswo gedreht. Doch bald ist es soweit, die Tage sind gezählt. Und dann wird diese Uhr bei euch auf Null zurückgestellt. Denn, hoi, 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 Chosen Few, nehmt euch montags frei. Denn da läuft auf DSF die Bundesliga 2. Hoi, 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 Chosen Few, montags, das ist stark. Der HSV in Liga 2, das ist es, was ich mag. Liga 1 seit 40 Jahren, die durch Liga 2 gefahren. Doch dies Erlebnis werdet ihr nun auch schon weiterfahren. Ein Dino wollt ihr sein, mit Maskottchen ach wie fein. Doch ihr werdet wie T-Rex und Co. bald ausgestorben sein. Denn, oi, 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 Chosen Few, nehmt euch Blut als frei. Denn da läuft auf DSF die Bundesliga 2. Oi, 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 Chosen Few, montags, das ist stark. Der HSV in Liga 2, das ist es, was ich mag. Heult euch Uwe noch so sehr, das hilft euch auch nichts mehr. Die Punkte, die ihr braucht, sind weg, die bringt keiner mehr her. Nicht Dortmund, Schalke, nicht Stuttgart, FCB. Statt dieser Knaller heißt es bald Paderborn und SVB. Denn, oi, 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 Chosen Few, nehmt euch montags frei. Denn da läuft auf DSF die Bundesliga 2. Oi, 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 Chosen Few, montags, das ist stark. Der HSV in Liga 2, das ist es, was ich mag. Oi, 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 Chosen Few, nehmt euch montags frei. Denn da läuft auf DSF die Bundesliga 2. Oi, 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 Chosen Few, montags, das ist stark. Der HSV in Liga 2, das ist es, was ich mag. Oi, 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 Chosen Few, nehmt euch montags frei. Denn da läuft auf DSF die Bundesliga 2. Oi, 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 Chosen Few, montags, das ist stark. Der HSV in Liga 2, das ist es, was ich mag.